Liebe WIMAF-Hörerin, du bist uns ganz besonders wichtig. Lieber WIMAF-Hörer, du auch. Und alle zusammen seid ihr die tollsten Hörer, die man sich vorstellen kann. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast und auch meinem Lieblingspodcast. Und ich glaube auch der Lieblingspodcast der Dame, die mir gegenüber sitzt, WIMAF, Wiedersehen macht Freude. Dieser Podcast der Herzen, in dem es um Herzensfilme geht oder um gar nicht mal so Herzensfilme, die wir zu Herzensfilmen machen. Und ich überlege, wie ich gerade nochmal das Wort Herzensfilme in diesen Satz einbauen kann.
Den, Herzenspotter.
Das ist der Podcast, den ihr gerade hört. Wir haben Dezember und bei WIMAF ist großer Harry Potter Monat. Wir gucken alle Harry Potter Teile bis Ende Dezember, bis Ende des Jahres. Und heute sprechen wir über den sechsten Teil, Harry Potter und der Halbblutprinz. Wenn ich sage wir, dann ist das nicht Majestatis Pluralis, ne, Pluralis Majestatis, so, sondern dann meine ich mich und die Frau an meiner Seite, ohne die ich ein kleines Häufchen Elend wäre, ohne die ich ein Aschehaufen auf dem Ozean des Lebens wäre. Aber durch sie schaffe ich es, zu strahlen wie ein Sonnenschein und der Komet zu sein, der ich bin, dank ihr. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. ich bin krank, muss man vielleicht ganz am Anfang erwähnen.
Ja.
Ich habe mir eine fette Bronchitis eingefangen, keine
das
Ahnung.
Stimmt.
Die hat sich so ein bisschen über die Tage verschleppt. Dann bin ich aber am Wochenende innerhalb von 24 Stunden, 12 Stunden Zug gefahren. Was ja,
ja ist eine fiese
klimaanlagenmäßig auch ganz geil ist, gerade wenn so eine Bronchitis losgeht. Und das hat mich dann gestern sehr umgenockt.
Deswegen auch nochmal die Entschuldigung, dass es jetzt gerade keine Eulenpost gibt.
Ja,
wir müssen das verschieben.
Jetzt steht noch Weihnachten vor der Tür und so. Also stressig und husten und doof, aber wir machen den Podcast ja nicht, um uns zu schonen. Da haben wir leider gar keine Zeit für.
ich wollte nur sagen, auch nochmal hier natürlich an der Stelle, ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben, wir machen alle Eulenpost, alle E-Mails, die jemals ankommen. Wir gucken mal, wenn es dir besser geht, machen wir es zwischen den Jahren.
Ja.
Und wenn nicht, machen wir es im Neujahr. Ja.
Also deswegen sei schon mal entschuldigt, dass ich zwischendurch huste oder trinke oder was auch immer mache.
Weil wir das sonst nicht machen.
Weil es mir nicht so gut geht.
Genau, wir haben
Schmerzen, wobei die sind schon besser geworden.
Wir haben heute Vormittag, heute ist der 23. Dezember, morgen ist Weihnachten. Wir haben heute Vormittag noch schnell Harry Potter 6 geguckt.
Ja.
Was halt ganz witzig ist, weil wir den Spagat machen. Wir haben 7 und 8 schon geguckt und auch schon aufgenommen.
Ja.
Weil der liebe Uke natürlich auch zu seiner Familie in die Weihnachtsferien fahren wollte.
Ja.
Und deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen umdenken und wieder zurück,
ja,
bevor die Dinge passiert sind. Warum habe ich hier eine 3-Fragezeichen-Münze zu liegen? Wolltest du mir was anwenden?
Das ist eine berechtigte Frage.
Okay.
Keine Ahnung.
Harry Potter und der Halbblutprinz beginnt, wo die 5 aufgehört hat. Also wirklich genau an der Stelle.
Hm.
Wir sind nicht bei den Muggels, bei den Dursleys. Wir sind nicht irgendwie bei Lord Voldemort, sondern wir sind beim noch leicht verschwitzten, traumatisierten Harry im Zaubereiministerium, der gerade den Kampf beendet hat, bei dem Sirius Black gestorben ist. Und noch andere wahrscheinlich. Und der jetzt gerade von der Presse fotografiert wird, denn es ist der Moment gekommen, nach vielem Kämpfen und Diskutieren und 5 Filmen, wo endlich alle glauben, dass der dunkle Lord wieder da ist.
Aber vor allem die Leute, die Pressefotografen, die ihn jetzt so fotografieren für diese ganzen Zauberzeitungen, obwohl es ja nur eine gibt, die schreien den massiv an. Die schon sagen, rufen nicht so, hier, Harry, hier. Ich kenne das ja auch, wenn man mal über so einen roten Teppich läuft.
Es gibt nicht nur eine, oder?
Dass sie dann Namen rufen und sagen, hier, hier. Ja, es gibt wahrscheinlich mehr.
Ja.
Das sind, ey, hier, guck mal hier, hier, jetzt mal hier links und so. Ja, aber die Fotografen rufen einfach, waaah! Die brüllen dann einfach nur mit Lauten an.
Ja, stimmt.
Das ist ein bisschen seltsam. Aber dann Dumbledore.
Die beiden verwechsel ich auch immer.
Dumbledore führt ihn dann ab sozusagen, geht dann mit ihm raus. Und die Kamera bleibt so, also die gehen so in Zeitlupe raus, sieht halt so cool aus so. Und Dumbledores Hand auf Harry Potters Schulter ist ganz groß im Bild. Und da sieht man, was der für junge, weiche Hände hat. Da habe ich gedacht, Mensch, der Dumbledore hat aber schöne Hände. Ganz, ganz weich sehen die aus, ganz glatt auch und so. Als gar nicht, gar keine Old Man.
Vielleicht war es ein Hand. Double.
Vielleicht. Ist auch meine Vermutung, weil Das waren keine alten Männerhände. Hm. Aber ist natürlich auch als Zauberer macht man sich die Hände auch nicht besonders schmutzig. Muss man wahrscheinlich nie schwer heben oder so, nie richtig anpacken, nie irgendwie richtig irgendwie mal was umgraben oder so.
Was war Wingardium Leviosa ist der Anhebezauber.
Da behält man dann so Palmolive-Hände irgendwie. Ja. Baden gerade ihre Hände drin.
Leviosa. Ja. Und dann sehen wir sehr verwirrt Muggel im Meeting. Wir sind in einem Menschen-Meeting-Raum.
Ach ja, stimmt.
Die dann eben draußen sehen, wie die Todesser angeflogen kommen. Und das fand ich ganz interessant, weil wir sehen es dann im nächsten Bild aus der Sicht der Todesser oder die Todesser von oben. Also wir fliegen mit denen durch London und verstehen dadurch irgendwie, wo die langfliegen, um in die Diagon Alley zu kommen. Und da haben wir gesehen, man kommt auch schneller als dreimal an die Wand tippen da rein. Die sind einfach durch die Wand durchgeflogen.
Genau.
Ja, ja. Ja. Aber ich wollte nur sagen, es geht schneller. Ja. Vielleicht wollte Hagrid da auch einen Punkt machen.
Mit Gewalt geht alles.
Ja. Und die fliegen da rein, um Ollivander mitzunehmen. In Ollivanders Laden, zerstören den und nehmen den mit. Und es ist, glaube ich, das allererste Mal, dass ich diesen Film sehe und das checke. Oder überhaupt wahrnehme, was sie da machen.
Ja.
Also ich weiß ja, dass sie später Ollivander haben.
Ja.
Aber das wird es quasi auch sehen, wie sie den holen, erfahre ich. Da habe ich irgendwie immer übersehen. Ich dachte, die machen quasi nur Terror.
Ja, und dann weil die Todesser so krass auf Bambule aus sind, sprengen sie nicht nur den Ollivanderladen in die Luft, sondern fliegen dann auch wieder aus der Winkelgasse raus und fliegen wieder in die Muggelwelt.
Mhm.
Und dann da diese Fußgängerbrücke, die geht, glaube ich, zur Tate Modern oder so über die Themse, um die auch noch mal kurz abzureißen.
Komisch.
Das fand ich auch super seltsam, weil wird auch gar nicht drauf eingegangen.
Nee, ich das ist was mir so ein bisschen fehlt, zumindest in den Filmen, weil ja später auch Harry und Hermine in der Welt so unterwegs sind, auch so über leere, verlassene Brücken gehen, weil ich nicht so richtig weiß, ob sozusagen Lord Voldemort und seine Kumpis jetzt auch den Menschen den Krieg erklärt haben und ob die alle weg und tot sind oder warum da überhaupt, das checke ich nicht so richtig.
Na, checke ich auch überhaupt nicht.
Also weil ich check's nicht so richtig, aber es wird halt nicht erklärt, also es wird so ausgelassen.
Ja, es gibt sowieso ein seltsames Laissez-faire eingesetzt in dem Verhältnis zur Muggelwelt, was man dann auch in der nächsten Szene sieht, weil Harry in so einem Diner sitzt, also in so einem U-Bahn-Café irgendwie und da seine Zauberzeitung liest mit den beweglichen Bildern. Bist du noch bei mir, Maria? Maria, guck gerade, was ich hier schnappe.
Ja, ich wollte gucken, ob du was Cooleres hast.
Probier doch mal.
Nee, ich riech das, mir die nicht schmecken.
Ah ja, okay. Also Harry sitzt in so einem Café und liest diese Zauberzeitung mit den beweglichen Bildern. Aber es ist
Daily Prophet.
Er ist ja in der Muggelwelt. Also, ja, so, ja. Also er sitzt da völlig öffentlich.
Finde ich auch komisch.
Und dann kommt auch die Kellner und sagt, habe ich da gerade eben gesehen, dass sich die Bilder bewegen auf deiner Zeitung? Das ist irgendwie komisch und so. Also das checke ich. Offensichtlich gibt es da irgendwie mittlerweile, ist da allen alles egal oder ich habe es irgendwie nicht so richtig kapiert.
Weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, eigentlich sehen die Muggel das nicht. Sie hat es irgendeinen anderen Tag mal im Augenwinkel gesehen. Ja. Also vielleicht hat er die Zeitung auch nicht richtig aufgepasst. Aber richtig schlau ist es nicht, wie er da so sitzt und den auch so hochhält und so, weil den Daily Prophet, auch wenn sich die Bilder nicht bewegen, gibt's halt nicht. Also und wieder auch, das ist ja auch das Layout und so, sieht ja auch ganz anders aus als die normale Zeitung. Und,
ja,
und offensichtlich checkt sie auch, dass er Harry Potter ist. Weil da steht ja irgendwie Harry Potter, bla bla bla, Held, Dingering und sie liest es so vor und er reagiert dann nicht so drauf und dann sagt sie ja, sie hat um 11 Schluss und dann kannst du mir mehr über den Idioten Harry Potter erzählen. Ja. Ja, also ja, so checkt sie halt, dass er das ist. Also ja, es macht, also er das hat wirklich, naja, egal.
Super strange Szene überhaupt so.
Ist auch nicht im Buch, habe ich gelesen.
Ja, habe ich auch nicht kapiert.
Ja. Naja, man will halt uns zeigen, Harry Potter ist jetzt ein Teenager und interessiert sich für Brüste. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee von der Szene.
Ja, aber wie alt ist er jetzt? 16 oder was?
Ja, 16. Im Teil 7 war er, glaube ich, 17, nachdem diese Hochzeit war.
Mhm.
Da wurde er, glaube ich, gerade 17.
Mhm.
Also muss er jetzt 16 sein. Ne?
Wie alt mag die Bedienung sein? Wie alt, ab wann darf man in deiner arbeiten? 18? Wie ist das in England? Keine Ahnung.
Bestimmt auch schon 16, 17. Ich habe auch schon gejobbt mit 16.
Ich fand das irgendwie komisch, dass sie ihn dann so, dass
sie
so.
Aber sie sehen auch beide, also sie sieht vor allem älter aus. Sie sieht vor allem älter aus.
Ja, eben. Und dass die dann so flirty mit ihm ist, das fand ich irgendwie ein bisschen weird.
Wieso?
Ja, weil die irgendwie, weiß ich nicht, weil er gar nicht scharf aussieht.
Doch. Ich weiß auch nicht warum, weil ich weiß schon, was euer Problem ist. Also, ihr die da, die es nicht verstehen.
Ja.
Aber ich finde den scharf. Du musst mal Horns sehen.
Was muss ich sehen?
Horns.
Horns?
Was ist das? Das ist ein Film mit ihm.
Ja.
Es ist eine Verfilmung von Joe Hill, was der Sohn von Stephen King ist.
Okay.
Das Buch habe ich auch gelesen und zwar wacht er da eines Morgens auf und hat Hörner.
Ja. Ach ja, habe ich schon von gehört, ja.
Und alle Leute, die ihn angucken, müssen ihm seine tiefsten und dunklen Geheimnisse erzählen.
Ja.
Und wenn sie wieder weggucken, wissen sie das nicht mehr.
Ja.
Sind dann so ein bisschen, was war jetzt gerade?
Ja.
Und er weiß sie dann aber alle.
Ja.
Und das ist halt super krass.
Das ist ein guter Film, oder?
Nein, also das Buch fand ich geil.
Mhm.
Aber, ach so, Verfilmung. Ich kann halt so Horrorverfilmung. Da passieren auch so ein paar fiese Sachen dann. So, der hat so Visionen und so. Ich bin nicht so gut mit Horrorsachen. Aber da geht's auch gut her. So mit Sex und allem Pipapo und Drogen und so. Also wäre Harry Potter mal ein Action erleben. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, warum ich das erzählt habe. Ich
kann nicht schlafen, das muss Geht gut her. Mit Sex und Drogen und so. Okay, cool.
Nee, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe letztens nochmal den Trailer gesehen, da gab es auf jeden Fall Sex. Ist schon echt lange her. Weil da kannten wir uns noch gar nicht, als ich das gelesen habe.
Okay. Auf jeden Fall erscheint ihm Dumbledore. Also Dumbledore erscheint tatsächlich, nicht nur ihm, sondern ist dann da. Auf einem anderen Bahngleis irgendwie gegenüber. Er sieht ihn dann aus dem Café und geht dann hin. Und dann so, haha, Ironie, Ironie. Dumbledore steht vor einem Plakat, das irgendwie...
Divine Magic steht da drauf.
Ein Parfüm, das Divine Magic heißt und liest das so, das ist also Magic hier bei den Muggeln. Naja, und dann ein bisschen Labarababa und dann hauen sie ab. Und Harry wird das erste Mal apportieren.
Sie apparieren.
Was?
Apparieren.
Apparieren, genau.
Apportieren. Das ist das ganz Hund, andere, ne? Geschichte. Ja. Aber ich habe auch schon disapparieren gehört. Und jetzt muss mir mal jemand von euch erklären, was der Unterschied zwischen apparieren und disapparieren ist.
Ja, disapparieren ist, wenn man sich beim Apparieren die ganze Zeit beleidigt.
Mm.
Weißt du? Mm. Das ist dieses Disapparieren.
Ja. Das ist das, was Dobby passiert ist. Er wurde von einem Dolch beleidigt.
Ja, wenn man so während dem Apparieren, ey, deine Mutter.
Auch so mit der Stimme?
Mhm. So. Und dann kommen sie in irgendeine Straße.
Ja, in irgendeinen Ort, wo ich auch vergessen habe, wie der Ort heißt.
Mhm.
Wo aber, wo sie in so ein dunkles Haus reinkommen. Und dann kommt eine Szene, die ich öfter in Filmen sehe. Blut tropft von der Decke.
Ja.
Auf dem Boden, aber auch aufs Gesicht des Protagonisten.
Ja.
Dass Leute da nicht sofort schreiend wegrennen, sondern dann auch so stehen bleiben und weiter nach oben gucken.
Ja.
Habe ich noch nie verstanden.
Aber dass dann auch jemand kommt und ihm den Tropfen mit dem Finger von der Stirn wischt und daran leckt.
Ja.
Und jetzt kann man doch, ich denke immer die ganze Zeit, kann man Blut eigentlich riechen? Man kann es doch auch riechen, oder?
Ja, es riecht doch immer so ein bisschen metallisch.
Ja, eben. Müsste man doch gar nicht dran lecken.
Ja, ich glaube, Dumbledore ist auch, es kommt später auch so eine Szene mit dem Stricken und so. Dumbledore wird uns, glaube ich, auch so ein bisschen verkauft als, der ist jetzt so alt da, ist so auch egal, weißt du?
Also so ein bisschen senil.
Ja, so ein bisschen verzaubert auch. Mhm. Also so ein bisschen, oh, ich habe vergessen, wo ich heute früh und so. Hm?
Ja. Meinst du, über den machen die vor Hogwarts auch so eine Bushaltestelle? Die so ins Nichts führt.
Mhm.
Das gibt's ja oft bei so Heimen, wo so demente Menschen wohnen. Da wird eine Bushaltestelle hingebaut, die wo kein
Wirklich?
Bus hält, damit die sich da hinsetzen, auf den Bus warten und dann wieder eingesammelt werden können.
Wirklich?
Mhm. Hab ich schon ein paar Mal gehört.
Das macht so Sinn, aber es ist auch echt irgendwie total traurig.
Aber ist doch auch schön.
Ja, ich weiß, aber es wirkt so, ich habe so ein schlechtes Gewissen diesen Leuten gegenüber, weil es so eine Verarsche ist. Es ist so ein, man gaukelt ihnen so Freiheit vor, aber die passiert da halt nicht.
Ich will ja immer noch einen Film machen aus diesen zwei Opas, die sich aus dem Heim geschlichen haben und nach Wacken gefahren sind letztes Jahr.
Ja.
Naja.
Sehr viele interessante Themen für mich in dem Film.
So, und dann sind sie in diesem Haus und da ist irgendwie alles im Arsch. Das ist so, ich habe erst kurz gedacht, das wäre wieder dieses Harry Potter Geburtshaus, wo es ja schon mal diesen Fight gab, weil offensichtlich einfach, wenn sie in andere Häuser gehen, dann in kaputte.
Ja. Ja, ist eine Regel.
Auch in diesem Haus, so ein Wohnhaus. Alles im Eimer und dann tropft Blut von der Decke und gucken sich um und oh, was ist los? Und dann zeigt Dumbledore irgendwann auf den Sessel, der da steht. Und aus dem Sessel erscheint ein Kopf. Und der Sessel formt sich zurück zu dem Menschen, der er eigentlich ist. Es war nämlich eine Tarnung von Slughorn-Dings.
Horace Slughorn.
Horace Slughorn. Der hat sich als Sessel verkleidet, verzaubert genau. Sozusagen.
Er sagt, dass er quasi auf der Flucht ist seit einem Jahr, weil die Todesser immer wieder versuchen, ihn zu rekrutieren und man kann nur eine bestimmte Anzahl von Malen Nein sagen. Und ich frage mich aber, warum die so hinter ihm her sind und alle anderen sagen doch auch Nein, die nicht bei den Todesser sind. Warum ist er jetzt auf der Flucht? Ich check's irgendwie nicht.
Also was ich erstmal nicht verstanden habe, warum ist das Haus kaputt?
Ich glaube, er, ja, das, keine Ahnung.
Also ich habe erst gedacht, hat er das Haus selber kaputt gemacht als Tarnung?
Muss er ja, weil sie, er meinte, Dumbledore sagt, lass es uns mal für die Leute wiederherstellen.
Ja.
Ich, ja.
Aber dann habe ich auch kurz gesagt, vielleicht haben die Todesser ihn da auch angegriffen, aber dann würde er nicht als Sessel da bleiben, ne?
Na, vielleicht hat er das Haus so, ja, keine Ahnung.
Das ist nämlich eigentlich mega unlogisch, weil wieso ist das, wieso ist ein kaputtes Haus unverdächtiger mit einem heilen Sessel drin als ein heiles Haus, wo kein Licht brennt mit einem Sessel drin?
Keine Ahnung. Weiß ich auch gar nicht.
Habe ich überhaupt nicht kapiert, ehrlich gesagt.
Oh, oh Leute, es ist Eulenpostbedarf.
Offensichtlich.
Aber ich verstehe halt nicht, warum sie unbedingt ihn haben wollen. Also, weil sie müssen ja theoretisch jeden haben wollen.
Ja.
Und warum, also ich check's irgendwie nicht, was an ihm jetzt so besonders ist, dass sie tot, dass er ihn unbedingt haben wollen. Dass er vor ihnen fliehen muss, weil sie ihn unbedingt rekrutieren wollen.
Ich überlege gerade, ob irgendwas, hatte er nicht irgendwas, was, wusste er nicht irgendwas, was die anderen nicht wissen? Überleg gerade. Fällt aber auch erstmal nichts ein.
Na, er ist ja eh so ein bisschen so ein ambivalenter, ne?
Hm. Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Dumbledores Heimwerker-Show. Wieso habe ich mir das denn aufgeschrieben?
Vielleicht, weil er das Haus wiederhergestellt hat.
Achso, ja, stimmt, genau.
Mit dem Zauber.
Stimmt. Und dann mit dem, das fandst du so gut, mit dem Kristall, der dann noch
unter dem Fuß, ne? Der dann so, der macht so ein Geräusch, bis er ihn loslässt und dann fliegt er zurück. Ich finde viel schön, dass Dumbledore kacken geht.
Ja, ganz offensichtlich geht er kacken. Ja, dazu,
weil er kommt wieder und fragt, ob er die Zeitung behalten darf, genau. Irgendwie weil er stricken lernen will. Aber man nimmt sich als Mann keine Zeitung, wenn man nur schnell Pipi macht.
Wobei ich ja auch immer im Sitzen pinkel. Also ja. Ich lese auch Zeitung beim Pinkeln.
Ja? Hm. Ich dachte, dann ist quasi die Zeit zu kurz.
Nee, die ist nie zu kurz.
Weil wenn ich nur Pipi gehe, dann so Leute, wenn ich jetzt auch eine genaue Idee habe.
Aber ich bin ein Genussmensch.
Ja, na, verstehe. Ich bin lieber gehetzt auf Toilette. Aber ich finde es so lustig, dass er quasi, ich meine, klar, es geht für die Story darum, dass die beiden kurz allein sind.
Ja.
Und ich finde auch so lustig, dass sozusagen, dass die Häuser, in die er flieht, also Horace, dass er da offensichtlich sofort immer alle seine Bilder auch aufstellt.
Stimmt.
Also weil das Haus verwüsten, aber die Bilder aufstellen, ich check's irgendwie nicht.
Ja, und dann irgendwie, dann kommt Dumbledore eben zurück und sagt, kann ich mir hier das Strickmagazin ausleihen? Genau. Das ist irgendwie.
Das wollte er schon immer mal machen.
Ja, aber ist das jetzt, der Gag ist jetzt quasi, dass Dumbledore jetzt so ein bisschen senil wird und jetzt so das Stricken interessant findet. Das fand ich so komisch, weil das noch gar nicht zu dem Charakter.
Ich glaube, Dumbledore soll schon immer so ein bisschen verzaubert wirken, weil wir auch so zum Beispiel diese kleinen Muggelsüßigkeiten so mag und so. Also der hat, glaube ich, schon immer so eine Faszination mit so.
Richtig, ja.
Also für mich passt das schon ins Bild. Ich muss halt nur nicht wissen, dass er aufs Klo geht.
Ja. Naja, muss auch mal aufs Klo.
Ich würde ja dann, man hätte ja sowas machen können, ich mache noch die anderen Zimmer ordentlich, weißt du, dass man so, dass er theoretisch Zimmer für Zimmer vorgeht.
Mhm.
Egal. Und dann apparieren die beiden wieder.
Mhm.
Achso, und es hat sich rausgestellt, dass Dumbledore dann nur mit Harry ist, weil der Slughorn wohl sehr eitel ist und sich so bestimmte Schüler, die er ausgebildet hat, die später groß wurden, egal ob im Positiven oder Negativen, dass er die sozusagen wie Trophäen sammelt. So, den habe ich ausgebildet. Und dass Dumbledore ihn mit Harry Potter vor die Nase hält, dass er ihn den The Chosen One ausbilden könnte, weil er natürlich wieder mal unbedingt jemanden für die Dark Arts braucht. Und weil er weiß, dass Slughorn was weiß, woran er kommen muss, eine Info hat.
Wollen die Todesser Slughorn vielleicht deswegen haben, weil er Tom Riddle kennt und unterrichtet hat und da irgendwie was weiß?
Ja, weil er die Horcrux-Info hat.
Ja.
Kann sein. Kann natürlich sein, ja. Weil Dumbledore nicht will, dass, weil Voldemort nicht will, dass andere erfahren. Noch weiß ja keiner von den Horcruxen.
Ja. Aber dann könnte er ja eigentlich einfach umbringen, ne?
Ja.
Das wird irgendwie, naja.
Und vor allen Dingen frage ich mich jetzt auch, woher Dumbledore weiß, dass Slughorn was weiß, also dass der wichtig ist.
Naja, weil Dumbledore ja weiß, dass die Erinnerung geändert wurde.
Ach so, das weiß er. Ah ja, okay.
Das sagt er zu Harry, nachdem Harry die Erinnerung guckt.
Nee, er guckt sich ja erst die falsche Erinnerung
genau.
an. Ja, genau, stimmt. So, dann wird appariert und offensichtlich kann man mit verschiedenen Zielen apparieren. Ja, weil sie fliegen beide los und...
Genau. Ich habe mir das dann so vorgestellt, dass Dumbledore ihn dann einfach losgelassen hat oder so. Deswegen landet er auch so blöd, ungenau irgendwo im Wasser.
Dumbledore, ey, ne?
Ja.
Hauptsache, er und seine Strickzeitung kommen halt zu Hause an.
Absolut, absolut.
Genau, und er ist, also Harry landet bei den Weasleys. Und da ist auch die Stimmung so ein bisschen schräg, weil die Weasleys, also vor allem die Mama Weasley, nicht ganz sicher ist, ob sie will, dass ihre Kinder wieder nach Hogwarts kommen, ja, weil es zu gefährlich geworden ist.
Ja.
Aber sie hat sich dann wohl wieder eingekriegt. Offensichtlich die erste Frau in dieser kompletten Filmreihe, der erste Mensch, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und raus und findet, dass Hogwarts eine Todesfalle für Kinder ist.
Ich habe dann bei der Szene mir auch aufgeschrieben, Ron und Hermine Zahnpasta-Gate. Ja. Weil sie dann, Hermine ist anscheinend auch schon seit ein paar Tagen bei Ron.
Mhm.
Und sie begrüßen dann alle Harry und dann so ganz liebevoll wischt Ron Hermine dann so einen Rest Zahnpasta aus dem Gesicht.
Ja, aber kurz vorher gibt es einen besonderen Blick bei der Begrüßungsumarmung zwischen Ginny und Harry.
Okay. Auch von mir gibt es einen besonderen Blick.
Oh, ich habe mich gefreut. Ich mag die. Und dann sind wir, also dann wird, ja, gibt es quasi großes
Wiedersehen. Und da habe ich jetzt auch, geschrieben, die magischen drei können nicht gut auf Kommando lachen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn die zusammenstehen, einer so einen Witz macht, so wie am Ende von so einer Drei-Fragezeichen-Folge,
mhm,
wo es dann so, ja, und den Papagei werden wir dann einsperren. Und so machen die, so ist es bei, ja, denen auch immer. Wenn die drei zusammen, es gibt so zwei, drei Szenen, mhm, wo man merkt, dass die wirklich lachen mussten. Die, mhm, sind immer total süß.
Mhm.
Aber es gibt auch immer wieder Szenen, wo die dann so auf Kommando lachen müssen. Und das können die, das ist auch, ich finde es auch wahnsinnig schwer, by the way. Mhm. Also ich finde, das ist schauspielerisch eine
was
der schwierigsten.
Was war das jetzt hier gerade für eine Szene? Was war hier was Lustiges?
Die saßen irgendwie unten rum und dann hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, was der Gag war. Mhm. Irgendwer hat was gesagt und dann haben sie so gelacht und es war so awkward.
Daniel Radcliffe sagt interessanterweise, dass das der Film ist, in dem er mit Absicht am schlechtesten geschauspielert hat. Er findet es wahnsinnig unangenehm, den zu sehen.
Und er hat bewusst am schlechtesten gespielt? Wieso? Aus welchem Grund?
Nee, er findet, dass er in dem Film sein Schauspieltalent am schlechtesten war. Also, dass er. Aber ich check's halt auch nicht, weil entweder du kannst es oder nicht, oder?
Ja, check ich auch nicht so richtig.
Also, man hat vielleicht mal einen schlechten Tag, aber man,
ja,
hat doch keinen schlechten Film.
Naja.
Vor allem, weil die Rolle immer so gleich ist.
Zwei, drei Monate,
ja,
sowas zu drehen.
Komisch, ne?
Ja, sehr komisch.
Jetzt sind wir bei Snape zu Hause.
Mhm.
Und irgendwie wissen wir halt noch nicht genau an der Stelle, aber irgendwie hat Draco wohl eine Aufgabe bekommen, wo Dracos Mama sich nicht sicher ist, ob er das schafft oder ob das nicht zu gefährlich für ihn ist. Und sie bittet Snape sozusagen, sich da ein bisschen drum zu kümmern. Und Bellatrix Lestrange, immer gut drauf, immer für einfach eine gute Idee offen, schlägt dann vor, weil sie Snape auch nicht traut, dass er einen unverbringlichen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, halt so ein Schwur,
ja,
unbrechbaren Schwur,
ja,
oder so.
Mhm.
Und das ist dann halt auch so ein kleines Zauberritual, dass er schwört, dass er auf Draco aufpasst.
Sieht doch ganz cool aus, finde ich.
Ja,
mit diesem,
ich
wo die Arme halten sich dann in den,
genau,
Unterarm und dann ist
und
da
dann
so
ein
Lichtstreifen drum.
So ein Lichtband, ja,
ja.
Und er schwört, dass er auf Draco aufpasst und die Aufgabe ausführt, falls Draco es nicht schafft, die auszuführen. Wir wissen aber noch nicht, welche.
Die schöne Draco-Mutter. Wie heißt die? Narzissa oder wie sowas?
Ja, irgendwie so. Die findest du gut, ne?
Mhm, die finde ich hübsch.
Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, also es geht ja offensichtlich um so ein Aufnahmeritual bei den Todessern, ne?
Mhm.
Draco ist da quasi. Ich frage mich, also Dumbledore ist ja einer der größten Erzfeinde von Voldemort,
mhm,
ne, schon immer gewesen.
Mhm.
Und auch einer, vor dem er auch echt Angst hat, weil das einfach so ein großer Zauberer ist,
ja,
wo er nicht weiß, ob er den schafft.
Ja.
Warum schickt er da jetzt Draco?
Ja. Also
ich glaube, klar, eine Idee ist natürlich, dass er irgendwie an den rankommt, weil Dumbledore das nicht vermuten würde.
Mhm.
Aber ja, ich check's irgendwie nicht so richtig.
Ich find's auch deswegen so ein bisschen witzig, weil die Szene halt so ein super extremes Foreshadowing ist,
mhm,
weil nämlich der Schwur, den er abgeben muss, den Bellatrix ihm so vorsagt,
mhm,
der ist so krass konkret,
mhm,
weil sie sagt zu ihm so, schwörst du Voldemort deine Treue, so, wo man ja noch sagt, das ist ja auch der Moment, den wir jetzt gebraucht haben, um zu sagen, oh mein Gott, Snape geht auf die dunkle Seite sozusagen. Das ist ja okay.
Oder nee, ist doch auf der dunklen Seite.
Oder ist doch dunkel. Das ist ja alles okay. Aber dann sagt sie ihm, wirst du Draco immer helfen? Ja, okay, schwöre ich auch.
Beschützen.
Und wirst du, falls Draco etwas,
ja,
passiert,
ja,
an seine Stelle treten und Dumbledore umbringen? Das ist so, okay, können wir die Szenen, die jetzt kommen, noch ein bisschen konkreter beschreiben?
Ja.
Wirst du, wenn Dumbledore das Strickmagazin fallen lässt, dorthin gehen, die Zeitung aufheben, mit Dumbledore ein kleines Gespräch über Motoren halten, dann runter auf Toilette gehen, später wieder hochkommen und wenn du siehst, dass Draco versucht, ihn umzubringen, ihn dann töten, so schwöre es.
Und dann müsste man ihn so, ich weiß nicht, okay, weil das wird ja nie passieren.
Ja, ja. Das ist so super bescheuert konkret.
Ja, das stimmt.
Geforeshadowed. Das fand ich echt ein bisschen albern.
Ja, das stimmt. Ach so, die Weasleys sind nicht mehr in Hogwarts. Die sind wohl fertig und haben
Das haben sie ja gesagt, die beiden Jungs, die Zwillinge.
Ja.
Die haben die es nicht auch sogar im letzten Film schon gesagt? Komm, wir haben keinen Bock mehr, ist doch scheiße, wir machen uns jetzt selbstständig.
Ja, kann wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das haben sie im letzten Film schon gesagt.
Auf jeden Fall haben sie jetzt ihren eigenen Laden aufgemacht.
Genau. Das haben sie, glaube ich, im letzten Film schon überlegt, da hatten sie irgendwie keinen Bock mehr. Es ist ihnen so auf den Keks gegangen, dass sie gesagt haben, komm, wir hauen ab aus Hogwarts. Weil sie sind irgendwie rausgeflogen oder irgendwo sowas war da, weiß ich noch. Dass sie dann deswegen gesagt haben, ja, wir wollen eh nicht mehr.
Stimmt. Und zwar mit Umbridge.
Ja.
Mit der Schrecklichen.
Genau.
Und dann haben die irgendwie dieses riesen Feuerwerk im großen Saal gemacht
genau,
und so.
Genau.
Weil sich Ingenieure haben, komm, fuck genau. it, wir wollten eh mit der Schule
aufhören. Let's call it a day.
Mhm. Ja.
Genau. Und deswegen sind die ja weg. Und jetzt sehen wir, was aus ihnen geworden ist. Wir haben ja alle gedacht, oh Gott, die können nicht die Schule abbrechen. Aber,
haben wir das gedacht?
Ja, es hat sich erwiesen, gar nicht die schlechteste Idee, denn sie haben einen wahnsinnig coolen Laden in der Winkelgasse aufgemacht.
Ja. Den Laden gibt's in Orlando auch so, in der Harry Potter Welt. Da gibt es auch nur so Zauberkram und lustige Witze, Sachen.
Scherzartikel,
und so. Ja, genau.
Zauberland. Und das Coole ist, da ist so eine Figur über dem Eingang, die hat so einen Zylinder. Und wenn
ist
die
ja einer, also sind die beiden ja quasi.
Hochhebt, ist da ein Hase. Und wenn er sie wieder hochhebt, ist der Hase weg. Das ist irgendwie ganz, sieht irgendwie ganz cool aus, finde ich.
Ist auch so in Orlando.
Ja. Ja, und da gibt es halt nur Quatsch zu kaufen. So,
also, jetzt sind wir im Hogwarts Express. Harry Potter belauscht Draco Malfoy.
Ich habe eine Frage noch, bevor wir in den Hogwarts Express gehen, weil nämlich Ron will sich dann irgendwas kaufen und dann sagt er so, was kostet das? Und dann sagen die 5 Galeonen. Sagt er, Jungs, ich bin euer Bruder, 5 Galeonen. Aber ich bin Familie, 10 Galeonen. Ich möchte gerne wissen, was eine Galeone, was ist das für eine Währung? Das ist natürlich klassische Eulenpostfrage. Ist eine Galeone dann, sind 100 Galeönchen, sind die eine Galeone oder so? Wie ist
Soll ich mal gucken?
Und was ist eine Galeone wert?
Das ist sowieso langweilig zu beantworten für die Eulenpost.
Ja, was ist denn eine Galeone? Wie ist der Kurs der Galeone? Wieso überhaupt Galeone? Gibt es irgendein Land, in dem es Galeonen als Münzen gibt?
Hört sich an, finde ich, wie...
Ausgedacht.
Nee, ich finde, es hört sich an, wie als würde es diese Währung geben irgendwie. Wahrscheinlich an so einer anderen... Eine Galeone... ach, weißt du, jetzt fällt mir übrigens an, dass Hagrid ihm das in dem ersten Film sogar erklärt, wie das umgerechnet ist, zu Pfund. Die größte Geldeinheit der Zauberwährung, sie sind eindrucksvoll große goldene Münzen mit Seriennummer rund um ihren Rand. Geldwert, eine Galeone sind 17 Sickel oder 493 Knuts. Eine Galeone entspricht etwa $5,36 Stand Januar 2018.
Das ist ja interessant. Aha. Eine Galeone sind 437 Knuts, also ist gar kein metrisches System, sondern...
Offensichtlich nicht. 493 Knuts.
Das ist ja lustig. Und dann gibt es sogar noch eine Unterwährung, hast du gesagt. Oder
Sickel. 17 Sickel.
Das ist ja witzig. Drei?
Ein Sickel sind 29 Knuts.
Ach, das ist ja cool. Interessant.
Der Preis einer Busfahrt mit dem fahrenden Ritter lag im Sommer 1993 bei 11 Sickel. Also nicht ganz eine Galeone. Ein Sickel sind ungefähr 37 Cent.
Ja, okay. Interessant. Mhm. Na gut, haben wir das auch. Gibt es bestimmt auch irgendwo so als Währung, auf die so spekuliert werden kann, wie so online, wie so Fantasy-Liga oder so.
Stimmt, Fantasy-Football.
So, wo man dann auch so damit so spekulieren kann, so wie so Blockchain oder so.
Lass uns mal ein bisschen losmachen, weil erstens bist du recht krank.
Ja.
Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch für die Hörer nicht so schön ist zu hören, die husten das ganze Zeit.
Ja, das tut
deswegen.
Auch leid,
nee,
ja.
Das meine ich damit gar nicht. Nee. Du kannst ja nichts dafür,
ja,
aber ich meine jetzt nur so, ne? Okay, also wir sind im Zug und da belauscht, versucht, also das ist ein Thema, was sich durch das ganze Buch wohl auch zieht und auch durch den Film, ist, dass Harry sozusagen mitkriegt, dass Draco irgendwas vorhat und versucht, ihm auf die Schliche zu kommen.
Ja.
Und ihn deswegen andauernd ihm nachschleicht und beobachtet und so. Das versucht er hier auch. Er ist unsichtbar, Draco kriegt es aber raus, weil er plötzlich auch nicht mehr der Dümmste ist. Später ist er aber wieder super dumm, also ein bisschen unklar. Und Draco schlägt ihn dann K.O. oder zaubert ihn irgendwie K.O., dass er sich nicht bewegen kann und tritt ihm dann ins Gesicht.
Ja, so ein bisschen American History X-Vibes.
Und Luna findet ihn dann aber zum Glück.
Aber das habe ich auch nicht kapiert, wie Harry da so steif lag. Das war der Zauber quasi.
Ja, der hat irgendwas, irgendeinen Zauber auch gesagt und dann konnte er sich nicht mehr bewegen.
Okay,
und den hat ja Luna wieder aufgehoben.
Ah, okay, alles klar. Da war auch so ein Diss verpackt, wie Luna ihn gefunden hat, weil sie irgendwie sagt, ja, da sind so, ich habe diese,
ja, irgendwie so
diese
eine
Würmer gesehen, die alle Leute im Ohr haben, die irgendwie Flausen im Kopf haben oder irgendwie sowas.
Nee, die Würmer machen dir Flausen im Kopf oder irgendwie so. Was mir aufgefallen ist, Hogwarts ist ja mittlerweile ein gefährlicherer Ort als im ersten Film, ne? Ja. Weil der Dunkle Lord ist wieder unterwegs und die Schüler werden auch ein bisschen mehr bewacht und es wird so ein bisschen mehr aufgepasst, ganz viele Verbote und es gibt auch 1000 Schutzzauber und alle werden untersucht, also durchsucht und bla bla bla. Ja. Aber man weiß doch, Beispiel Draco. Mhm. Also man weiß, dass seine Eltern Todesser sind.
Ja.
Und wahrscheinlich auch andere Slytherin-Eltern. Und im Team des Dunklen Lords sind,
ja,
dann halte ich die doch nicht in der Schule, die Leute.
Aber weiß man das wirklich bei den Malfoys? Haben die sich erkennen
gegeben? Dumbledore weiß das bestimmt.
Vor dem Schulkörper?
Dumbledore weiß das bestimmt.
Weißt du das?
Die waren doch auch bei dem Kampf dabei.
Ja.
Dumbledore weiß das bestimmt.
Ja.
Aber auch so, also ich meine, die Gefahr ist halt so hoch, dass die ganzen Slytherin-Kids mit den Eltern, die ja tendenziell eher zur dunklen Macht neigen,
ja,
dass sie sind alle in der Schule und können quasi alles, was Dumbledore sich ausdenkt, wie er die Schule schützt, einfach den Leuten draußen weitererzählen. Also weißt du, das ist irgendwie so ein bisschen der Feind in meinem Bett.
Ja, aber Dumbledore ist ja so ein super liberaler Geist und ist ja so extrem, der glaubt ja, glaube ich, sehr viel an Prägung. Der glaubt auch, dass das irgendwie, dass keiner von Natur aus böse ist, sondern der ist, glaube ich, sehr Vernunft begeistert und vernunftgläubig und so ein bisschen sowieso, der glaubt auch, dass man so mit AfD-Wählern diskutieren kann oder so. Der ist, glaube ich, so ein überzeugter, super offener Geist.
Hm. Ja.
Glaube ich, schon so ein bisschen sein
Aber
Ding.
Ja, bringt natürlich die anderen Kids so ein bisschen in Gefahr, ne?
Ja, das
will. Und es ist ja auch am Ende so, dass Draco die Todesser reinholt nach Hogwarts. Ja.
Aber das nimmt er in Kauf, in der Hoffnung, dass er sagt irgendwie, aber ich hätte es auch schaffen können, ihn davon
zu drehen.
Hat er ja irgendwie auch. Also ich meine, letzten Endes ist ja sogar Draco irgendwie dann gar nicht mehr so sicher, ob das alles richtig ist, was seine Eltern machen und so.
Das stimmt. Und aber auch seine Eltern nicht.
Ja.
Ganz am Ende.
Ja,
ich wollte mich noch korrigieren. Ich glaube, ich habe vorhin behauptet, dass der Horace Slughorn, der neue Lehrer, auch wieder gegen die dunklen Künste ist er aber nicht, sondern nee. Snape ist es endlich und er ist Potion, also.
Genau, er übernimmt jetzt Zaubertränke.
Genau. Nur so, weil man ist ja so ein Reflex, jeder neue Lehrer, der an die Schule kommt, ist ja immer, aber das ist in dem Fall ja nicht so.
Ja.
Achso, und dann, ich habe hier irgendwas, ich kann das Wort nicht lesen, irgendwas mit Kampf. Buchkampf
habe ich auch geschrieben.
Buchkampf?
Das ist ja als sie dann, also erst noch eine Sache noch kurz, wir sehen kurz die große Halle und wie alle wieder willkommen geheißen werden von Dumbledore und der hat irgendwie seine Regeln, wann er seine Rede hält, auch sind auch sehr variabel, weil in den ersten Film war es immer so, er hält seine Rede und dann, und jetzt, guten Appetit, lasst uns feiern und hier ist so, ist seine Rede fertig und jetzt geht alle ins Bett. Also
stimmt.
Irgendwie ist der Zeitpunkt, an dem er seine Rede hält, anscheinend variabel.
Und das müssen ja auch eigentlich die neuen Kids den Häusern zugeordnet werden.
Genau. Und dann ist nämlich, dann sehen wir die erste Stunde Potion Making bei Slughorn und Ron und Harry kommen zu spät.
Ach,
und kommen schnell reingestürzt und dann sagt er ja, und dann nehmt euch da vorne aus dem Schrank die Bücher, Potion Making für Fortgeschrittene irgendwie, also Tränke, Zaubertränke für Fortgeschrittene. Und dann sind da zwei Bücher, ein super abgegrabbeltes und ein niegelnagelneues und dann ist halt dieser Buchkampf, weil Ron und Harry gleichzeitig.
Aber so lustig, weil das so ein bisschen Comedy-mäßig gemacht ist, weil sie sich beide kurz angucken und zögern und dann werden so gleichzeitig auf das neue Buch fand ich irgendwie und dann auch so rangeln ganz kurz.
Naja, genau. So richtig, aber auch so lustig. Typisch, also kennt man ja auch.
Ja.
Das fand ich auch ganz gut. Das war dann der bekannte Buchkampf und dann geht es in der Stunde auch schon gleich ans Eingemachte. Hoho, so Tränke sind ja auch oft eingemacht. und zwar lobt der Lehrer Slughorn eine Amphore, wie heißt das?
Ein Amphörchen.
Ja, wie heißt das? Das heißt nicht Amphore, das heißt dann, na egal, so ein kleines Fläschchen, sogenanntes flüssiges Glück aus, für denjenigen, der es schafft, so das giftigste Gift aller Zeiten herzustellen.
Auch schon wieder der Hammer, ne?
Ja.
Aus irgendwie, wo er dann sagt, als Harry kriegt es dann hin, weil er eben in seiner alten abgegriffenen Version, die er nur noch gekriegt hat, noch so extra Anweisungen stehen vom Halbblutprinzen, kommen wir ja später noch drauf, also dieses Buch begleitet ihn das ganze Schuljahr. Und er macht dann diesen perfekten Trank und Slughorn sagt dann, er ist so perfekt, ein Tropfen würde uns alle töten. Und ich denke, okay.
Cool. Ja, Harry kriegt super hin durch das Buch und die Notizen darin. Hermine hält sich strikt an den reinen Text und verzweifelt total.
Mit ihrem Haar zusammen.
Mit ihrem
und
Haar
so zusammen. Der Grad der Verzweiflung an ihren Haaren gezeigt.
Und Harry kriegt super hin. Das ist für Hermine natürlich ein absoluter Albtraum, weswegen ich auch hier stehen habe, Hermine Geller, weil Hermine wirklich so krass Monica channelt, gerade in dieser Szene. Nein, ich mache alles nach dem Buch.
Ja,
nein, du musst es hier.
Weil Harry wollte sie reinholen.
Ja. Nein, du darfst aber nur 12 Tropfen machen. So, und dann, und Harry gewinnt halt eben diese Flasche, flüssiges Glück, die er ab jetzt immer dabei hat, und dann ist das auch geschafft. Und dann sehen wir Harry bei Dumbledore und er wird mal wieder ins Erinnerungskino eingeladen. Und Dumbledore zeigt ihm so eine ganz alte Erinnerung, wie Young Dumbledore Tom Riddle getroffen hat.
Aus dem Waisenhaus geholt. Weil er anders ist und Dumbledore weiß natürlich warum.
Ja.
Und Tom Riddle reagiert halt erst wütend, ist halt ein kleines Kind. Ich glaube, 11 soll er sein. Klar, 11 ist ja Hogwarts-Zeit. Stimmt. Und nimmt die dann halt mit nach Hogwarts. Und ich dachte da, dass er echt total Obi-Wan ist mit Anakin, ne?
Ja.
Dass er irgendwie spürt, das ist nicht ganz, da gibt es irgendwie Negative, vor allen Dingen, weil er ihm ja auch erzählt, dass er Schlangen versteht.
Ja.
Und Dumbledore denkt dann, wie Obi-Wan dachte, das Gute wird überwiegen, wenn ich ihm nur den richtigen Weg zeige, wird alles gut.
Ja.
Aber wie schon bei Anakin entscheidet Tom Riddle sich nicht für den guten Weg. Und Dumbledore ist also an einem schuld.
So interessant, wie der kleine Tom Riddle zu ihm sagt, wenn du ein Zauberer bist, beweise es mir. Und was macht man als Zauberer, um zu beweisen, dass man ein Zauberer ist? Man setzt einen Schrank in Brand.
Ja, das dachte ich auch, dass er ihm ja quasi, also er zeigt ihm halt was tendenziell böse und zerstörerisch ist, um ihn, damit er ihn mag. Und das ist halt so, was für eine Art Beziehung habt ihr eigentlich?
Ja.
Also.
Das fand ich auch ein bisschen weird. Übrigens muss man auch sagen, Young Dumbledore in diesem Fall immer noch das gleiche alte, zerknitterte Altenheim-Gesicht, aber halt kürzere Haare.
Schrumpelgesicht.
Halt, das ist die Jungheit von Dumbledore.
Und Young Tom Riddle hier, der Neffe von Ralph Fiennes.
Ah ja.
Sein Vorname ist Hero.
Neffe Fein. Ja, und dann ist eben diese Erinnerung, irgendwie so, wurde halt Harry gerade gezeigt und dann offenbart Dumbledore Harry, dass er Harry quasi als Köder für Slughorn eingesetzt hat, weil der irgendwie ihm helfen soll. Ist das schon die, nee, das ist aber gar nicht die Erinnerung.
Nee. Ja, ist sie noch nicht.
Nee, aber auf jeden Fall irgendwie, er offenbart ist trotzdem, ja, sei mal ein bisschen nett zu dem,
Jetzt sind wir erstmal.
Sei mal ein bisschen lieb zu dem Onkel.
Genau.
Freunde dich mal mit dem an.
Genau. Draco erschafft sich mittlerweile den Room of Requirement und das Verschwindekabinett, was wirklich ein blöder deutscher Name ist.
Ja.
Und übt damit und versucht es wieder in Gang zu kriegen, weil es offensichtlich kaputt ist. Das Verschwindekabinett ist ein Schrank, in dem man was reinlegt und dieses Kabinett hat irgendwo ein anderes Kabinett, was irgendwo steht.
Ja.
Und dann tauchen die Sachen da auf und dann wieder zurück. Also man kann sozusagen örtlich eingeschränkt beamen.
So ein Portal.
Genau.
Ja.
Aber es ist irgendwie kaputt und er versucht es irgendwie in Gang zu kriegen. Dann fand ich den Satz von Ron sehr lustig, weil er da ein bisschen mich gechannelt hat. Da reden sie darüber, dass Harry nur noch dieses Buch die ganze Zeit liest und in der Hand hat, wo ich sagte, es ist kein großes Buch, warum liest er da die ganze Zeit drin? Aber Ron beschwert sich und sagt, ja, ich quatsch so gerne noch vorm Schlafen und das geht jetzt gar nicht mehr, weil Harry die ganze Zeit liest und ich quatsch auch so gerne noch vorm Schlafen, aber ich bin dann immer alleine.
Oh.
Weil ich so früh ins Bett gehe. Meine Schuld. Jetzt kann ich hier das nächste Wort nicht lesen, was ich hier zu stehen habe.
Dann ist doch diese Quidditch-Geschichte, oder nicht? Also Harry ist auch jetzt offensichtlich.
Ach so, nee. Quidditch?
Hab ich jetzt so hier.
Nee. Wir sind jetzt in Hogsmeade und die werden von Slughorn eingeladen.
Ja.
Slughorn lädt sie auf so ein Dinner ein, also Harry und Hermine. Und dann ist die nächste Szene, dass dieses eine Mädchen fast stirbt im Schnee.
Okay. Nee, da bin ich, das ist noch viel später, da habe ich noch 1000 Sachen dazwischen.
Echt?
Ja.
Was denn?
Einmal, da ist ja das Quidditch, Harry ist jetzt offensichtlich der Quidditch-Team-Chef.
Ach so, das Probespiel.
Ach, ja, dieses ganze Probespiel, so wo dann der Typ, wo Hermine diesen neuen Typen, der ins Tor will, mit einem Zauber aus dem Tor schiebt, wo ich so denke, so, okay, ihr wisst alle, dass ihr zaubern könnt, aber das wundert ihn jetzt, dass er irgendwie zur Seite gerückt ist und keiner wird irgendwie verdächtig oder so, sondern ja. So, ach, da muss wohl der Besen kaputt gewesen sein oder so. Das ist so ein bisschen sehr gewollt. Und dann gehen irgendwie Ginny und Hermine zusammen gegen Harry, reißen ihm das Buch aus der Hand, sagen sie, was ist denn das, wieso guckst du denn die ganze Zeit in dieses Buch und so. Und dann gehen sie alle in einen Pub zusammen, wo Ginny dann mit einem anderen Typen knutscht. Und Harry ist das mega Latte.
Ist ihm nicht Latte.
Das ist ihm total egal.
Nee,
in der
er
Szene.
Hat im ersten Mal guckt er da und man sieht ihm, dass es ihm gar nicht Latte ist, aber er konzentriert sich jetzt auf das, was er machen muss.
Also ich habe wirklich.
Die fangen ja auch erst an, Gefühle füreinander zu entwickeln.
Nee, und dann ist er nämlich, dann fängt er nämlich an, von Ginny zu schwärmen. Und das ist wirklich der leidenschaftsloseste Vortrag, den man jemals gehört hat.
Ja, aber das ist jetzt erst nach dem Mädchen mit der Kette.
Nee.
Nee, doch. Das ist, wenn die abends im Bett liegen und er sagt, dass sie schöne Haut hat.
Nee. Hermine im Pub.
Ah, okay.
Und dann sagt er irgendwie so, ja, ach, ich mag die so gern, ach, die ist irgendwie so cool. Also es ist wirklich so, wo man denkt so, okay, also du musst es jetzt hier anscheinend einfach sagen. Das ist nämlich, die ist nicht, da stimmt was nicht. Das ist so eine Zwangsehe.
Ich möchte eigentlich jetzt hier abbrechen, weil du der schlimmste Mensch der Welt bist.
Nee, aber Harry und Ginny, da stimmt was nicht. Und dann sind sie nämlich bei diesem Slughorn-Essen.
Nee, bei dem Essen sind wir erst viel später, da bin ich ja noch gar nicht. Ich bin erst da, wo sie eingeladen werden.
Hä?
Weil vorher ist doch noch diese Sache in dem Schnee, wo das Mädchen fast umkommt.
Ja.
Wegen der Kette.
Ja.
Das ist ja vor dem Essen mit Slughorn.
Ja, wo habe ich das denn hingeschrieben?
Vielleicht gar nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Wir müssen ja auch nicht alles durchgehen.
Oh ja.
Aber
du warst doch jetzt schon beim Slughorn-Essen.
Nee. Da war ich noch nicht.
Okay, dann machen wir weiter.
So, liebe Hörer. Das ist der Grund. Das ist auch für uns die sechste Stunde. Nee, die Verwirrung ist jetzt hier gerade ein bisschen, weil wir von zwei unterschiedlichen Sachen geredet haben und wir dachten, wir reden von der gleichen Sache.
Ja.
Also als nächstes, also sie waren ja jetzt da bei den drei Besen hieß es, glaube ich, und haben sich von Slughorn einladen lassen. Und danach gehen sie quasi wieder nach Hause durch den Schnee und sehen dann da auf der Brücke, wie dieses Mädchen da so super crazy in die Luft gehoben wird und hin und her geschlagen und so, weil sie so eine Kette berührt hat.
Ja.
Und
eine Halskette.
Genau, und die bringen sie dann sofort auch zu, also Hagrid ist dann da zum Glück und dann tragen sie das Mädchen und die Kette zu McGonagall und die ruft dann Snape und die sehen dann, dass die Kette total verflucht war und sie kriegen raus, dass das Mädchen die Kette irgendwie zu Dumbledore bringen wollte.
Ja,
genau. Und aber halt angefasst hat, was sie nicht hätte machen sollen.
Ja.
Aber das Mädel wurde wohl offensichtlich auch verhext, also wurde irgendwie gezwungen, das zu machen.
Ja.
Und dann sind wir abends im Schlafsaal von Gryffindor oder in einem und da reden die beiden so Ron und Harry so super creepy über Hermine und Ginny.
Ah ja, genau. Ja,
was
stimmt.
Sie für schöne Haut haben.
Aber da ist Harry auch nicht.
Und wenn naja, weil er auch so kurz verwirrt ist, weil Ron fängt ja irgendwie so an und wenn das das Quatschen ist, was Ron gern vorm Schlafen macht, dann können wir darauf alle verzichten.
Kannst gut verstehen, dass er da lieber schlafen möchte.
Genau, und dann ist die erste Runde bei Slughorn.
Ja.
Genau, und da sind ja so ein paar eingeladen.
Seine Lieblingsschüler oder so, habe ich mir gedacht.
Seine Lieblingsschüler, genau. Ja. Ginny auch, die kommt aber zu spät und verheult, weil sie sich mit ihrem Freund gestritten hat.
Ja.
Und Harry steht ganz aufgeregt auf, als sie reinkommt. Fand ich auch sehr süß. Fand ich dieses Stundenglas noch lustig. Als dann alle weg sind, erklärte ihm das Stundenglas, was je interessanter die Unterhaltung ist, desto langsamer oder desto schneller?
Ja, langsamer.
Langsamer fließt es. Das finde ich ganz gut. Das ist so ein gutes Diskglas, das man so auf die Mitte vom Tisch stellen kann, so bei bestimmten Gesprächen. Läuft ganz schön schnell, euer Sand.
Rieselt durch.
genau, und dann ist das große Quidditch-Spiel, wo vor Ron irgendwie sehr aufgeregt ist.
Ja.
weil er der Torwart ist und Angst hat zu versagen. Ja. Und dann gießt ihm Harry vermeintlich flüssiges Glück in sein Getränk. Und
mit dem, wenn man flüssiges Glück trinkt, so heißt es, gelingt einem alles. Und Harry gibt Ron den Drink und dann sagt Luna, glaube ich, oh, du hast doch da gerade eben was reingetan, den Drink, Harry.
Ja, da dachte ich auch, Harry wollte doch erwischt werden. Also was ist, wenn Luna das nicht gesagt hätte?
Ja, nee, er wollte das wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich so mit Luna abgesprochen.
Ach so.
Weil er hat ja nichts reingeschüttet.
Aber er hätte es ja viel auffälliger machen müssen, weil wenn Luna es nicht bemerkt hätte, hätte es ja Ron nie erfahren.
Ja, eben. Deswegen hat er es ja mit Luna abgesprochen, weil er hat ja auch nichts reingeschüttet.
Meinst du, er hat es mit Luna abgesprochen?
Er hat ja nichts reingeschüttet.
Ich weiß, aber meinst du, er hat es mit Luna abgesprochen?
Ja, wie soll sie es denn sonst sagen?
Na, weil sie es gesehen hat, weil er hat ja kurz so getan.
Ach so. Nee, ich glaube, er hat ihr einfach gesagt, sag das mal.
Ja?
Ja.
Genau, und dann ist halt Ron auch tatsächlich der beste Spieler der Welt, weil er denkt, er hat was im Blut, was ihn zum besten Spieler der Welt
macht. Und ab heute nennen wir ihn nur noch Placebo-Ron.
Ja, ich glaube, sowas nennt man eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Und dann küsst ihn da dieses eine Mädchen, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, die so auf ihn steht schon die ganze Zeit.
Ja.
Und das sieht dann Hermine und rennt weinend raus.
Ja.
Und wir erfahren dann, was wir vorher schon angedeutet bekommen haben, aber dass Hermine offensichtlich starke Gefühle für Ron hat.
Hermine setzt sich dann an irgendeine entlegene Treppe, zaubert sich ein paar Vögel herbei. Harry findet sie.
Ja.
Und dann findet auch Ron sie, der mit seiner neuen Eulen da zum Knutschen hingehen wollte.
Ja. Scheint also offensichtlich ein sehr bekannter Ort zu sein.
Richtig gut, ja. So ein bisschen so ein Durchlauf.
Ja. Erhitzer.
Das scheint irgendwie so, ja, ich setze mich jetzt mal hier in die Hauptverkehrsstraße. und Hermine ist dann so sauer und zaubert dann ihre Vögel auf Ron.
Ja,
die dann an der Wand zerschellen. Und
dann
habe ich gedacht, geil, ist ein geiler Zauber, dass man so Fantasiewesen dazu bringt, bring dich bitte für mich um.
Ja. Na, ist so ein bisschen aber auch so ein Symbolismus von so Teenagerliebe.
Ja, das stimmt.
Die einfach immer gegen die
Wand klappt. Zerworfene Vögel. Das stimmt.
Naja, und aber Ron ist dann auch kurz so, ne, also er bleibt dann auch so kurz stehen, weil er merkt, irgendwas stimmt nicht. Also so,
ja.
Wir wissen auch, dass Ron lieber Hermine will. Er kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass sie ihn auch wollen könnte, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja. Naja, und dann ist, aber er macht das jetzt erstmal da mit dem Mädel, die ihn auch extrem belagert. Also Ron ist jetzt nur auch, ist ja auch jemand, der gerne irgendwie die Verantwortung abgibt und er hat zwar eine, die ihn so mega betüddelt und immer so um ihn rum ist und er deswegen gar nicht so richtig.
Ja, sie hat ihm ja auch diese Beziehung in Anführungsstrichen ein bisschen aufgedrängelt.
Ja,
also so, das ist, ich meine, Knutschen machen ja alle gerne in dem Alter, aber sogar das nervt ihn ja dann auch irgendwann so.
In
ne?
jedem Alter, aber ja.
Das stimmt.
Aber das kriegt er natürlich, da wird er sehr reingedrängt in die Geschichte. Und dann am nächsten Tag ist dann irgendwie Harry mit Hermine in der Bibliothek. Hermine hat Bibliotheksdienst und hat eine extrem coole Art, das finde ich, die Bücher einzuräumen. Man geht zu dem Regal, in das das Buch gehört und hält das Buch hoch und dann schwebt das von alleine in den Regalplatz, in den das gehört.
Das ist cool.
Das finde ich hammercool.
Ja.
Das würde ich auch gerne.
Fragt man sich natürlich, warum der Zauber nicht ausgeweitet ist, dass man sie am Eingang einfach alle hochhält und sie von da ab in die Regale, aber so mochte ich es auch.
Ja, so hat es aber noch ein bisschen mehr Detail.
Ich mag auch so Bücher einräumen.
Ja.
Also so diese... Mag ich auch so in Filmen und
an so einer Bibi würde ich auch arbeiten.
Ja.
Da fällt mir das erstmal auf, wieso haben wir eigentlich immer Bibi gesagt zur Bibliothek? Wieso haben wir nie Bibli gesagt?
Ich habe niemals Bibi gesagt.
Ne?
Noch nie.
Ich muss ja noch in die Schule Bibi. Hast du nie Bibi gesagt?
Bib.
Bib?
Aha.
Also ich muss ja noch in die Schule Bib. Aber da hört der Satz so plötzlich auf.
Also erstens habe ich, ich habe es auch erst in der Uni gesagt.
Ach so.
Und ich habe nur Bib gesagt. Oder
ja,
Bier.
Hat in die Uni Bib.
Nee, in die Bib. Die Bib an der Uni ist ja die Uni.
Hattet ihr keine Schulbibliothek?
Ich habe ja auch nicht gesagt.
Habt ihr Lesen und Schreiben gelernt in der Schule?
Wir müssen nachher noch rüber. Ich muss jetzt gleich diese Universitätstür aufmachen, um in den Raum reinzukommen, in den Uniraum, um mich dann auf meinen Unistuhl zu setzen.
Oh Mann, ich kann nicht lachen, das ist so fies.
Was haben wir nicht?
Hattet ihr keine Bibliothek an der Schule bei euch? An der weiterführenden Schule, an der ihr wart? Habt ihr da Schreiben und Lesen? War das da eine Sache? Oder war das so Berlin, so hier so Butterfly-Messer lernen und so? So Jacke abziehen lernen? So haben wir uns das vorgestellt, außerhalb Berlin.
Nee, aber also, an meiner Schule hat es ja leider auch gestimmt. Ich war in so einer Schule, die extrem hohe Gewaltquote hatte.
So, merkt
meine erste
man dir
Oberschule.
Auch an. Nein, ja. Das merkt man dir auch an.
Und da waren immer so verabredete Schlägereien, so nach der Schule. Und die hatte auch eine wahnsinnige Schüler- und Lehrerflucht. Und deswegen wurde die auch vor ein paar Jahren zugemacht, weil einfach keiner mehr da war. Und so, da gab es mal ein Jahr, wo ich glaube, 8 Leute Abi gemacht haben.
Ah, ja.
Weil,
krass.
Also, es waren schon nicht viele, ja, aber die haben es auch alle nicht geschafft.
Das ist ja krass.
Und deswegen haben sie die irgendwann zugemacht. Ich bin nach der 10. auch weg.
Wir hatten ein Schulzentrum damals in Wesseling, also gibt es auch immer noch. Gymnasium, Realschule und Hauptschule auf einem Platz sozusagen. Alle so aneinander und teilen sich auch Sporthallen und sowas. Und da gab es einmal, das haben sie uns immer erzählt, das war so legendär. Also ich bin ja dann mit mich da hingekommen, Ende 80er müsste es gewesen sein. Und das haben uns die Lehrer dann immer noch erzählt. Da gab es dann wohl mal Anfang, Mitte der 80er, und ich glaube, dass sogar irgendwelche meiner Geschwister dabei waren, gab es einmal so eine legendäre Schlägerei, wo plötzlich, und die Lehrer wussten nicht, warum, alle aus den Klassen rausgegangen sind und auf dem Schulhof die Gymnasiasten und die Hauptschüler aufeinander losgegangen sind. So Punkt 12, einfach alle aufeinander hat, und es hieß immer, da hat einer ein Auge verloren. Das war so,
klingt
die große,
so, als hättet ihr damals in Wesseling den Flashmob erfunden.
Das war die große Wesselinger Schulzentrums Massenschlägerei-Legende, die uns auch später immer noch erzählt wurde mit so einem Raunen von den Lehrern, von den Lehrkörpern erzählt wurde.
Aber also, wenn da von der Geschwister involviert sind, dann müssen wir doch mal rausfinden.
Ja, also ich habe mich nie getraut zu fragen, weil es wäre so schade, wenn die Geschichte nicht stimmen würde.
Hast du damit 12 raus musst? Achso. Ach ja, Legendenzerbrechung.
Na, berühmte Legendenzerbrechung. Aber ja, das ist die Story, die früher mal erzählt wurde. Ja, aber wir hatten eine ganz gute Schulbibliothek. Und das kann man mal gesagt, hier in die Schulbibli.
Bei mir war es die Bib. Beziehungsweise bis zur Uni war es einfach die Bibliothek.
Ja. Hast du früher Bücherei gesagt?
Mhm, wie?
Bist du als Kind in die Bibliothek gegangen?
Sehr viel.
Ich auch. Ich
einen Großteil meiner Zeit dafür verbracht.
Ich auch. Ich bin so viel in die Bibliothek. Ich würde gerne wissen, ob Kinder das heute noch machen.
Was sollen sie denn da?
Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sinnlos, ne?
Nö, Netflix und chill.
Hm.
Ich habe halt keinen Fernsehen geguckt und ich war immer unten am Weinbergsweg.
Ja.
War eine große Bibliothek, da ist jetzt, glaube ich, eine Polizei drin. Ja. Nochmal fette Props an, ja, das Leben.
Die intellektuelle
Aufgabe. Wobei, nee, haben wir nicht festgestellt, es war in einem Haus daneben oder es war sogar noch da. Egal,
stimmt,
auf jeden,
ja,
Fall.
Die war da erschreckt dahinter, die Bibliothek. Genau,
genau, auf jeden Fall war da unten, unten am Weinbergsweg war eine große Bibliothek, in der ich wahnsinnig viel Zeit verbrachte. Hab immer ganz viel da gelesen, bis sie zugemacht hat.
Ja.
Und dann habe ich alles schnell mit nach Hause genommen. Und dann haben die immer gesagt, das schaffst du doch niemals in 4 Wochen.
Ja.
Und ich habe es immer geschafft, weil ich so viel gelesen habe.
Ja. Ich war auch immer extrem viel in der Wesselinger Stadtbibliothek.
Aber du hast nur Comics gelesen?
Nö, nicht nur. Ich hab mir auch alle Comics geliehen.
Achso, ich dachte, das war jetzt übrigens auch gar nicht bitchy.
Nee, ich habe mir auch viele Hörspiele da geliehen. Daher kenne ich zum Beispiel auch das beste Hörspiel aller Zeiten, Krawumm von Henning Fenske. Das habe ich da regelmäßig ausgeliehen, aber auch die paar Comics, die sie hatten. Es gab einen Comic über die Geschichte der Rockmusik, der Rock- und Popmusik. Den habe ich in- und auswendig gekonnt. Ich habe auch immer, es war auch immer einmal im Jahr, das war für mich das schönste Bibliotheksverkauf. Da wurden dann die Bücher, die sie irgendwie ausgelistet haben, weil sie entweder zu kaputt waren oder zu selten verliehen wurden für ein Apfel und ein Ei verkauft. Da habe ich mir mein ganzes Taschengeld auf den Kopf gehauen und habe mir da unten mit stapelweise Büchern, auch mit so komischen Lexika oder so, bin ich nach Hause gekommen. Und meine Mutter hat mir gesagt, wieso hast du das denn geholt? Ich sage, ja, ist doch voll interessant und so.
Ja.
Und auch hatte, so Jules Verne und so ein Scheiß.
Ich hatte interessanterweise nie 4 Bücher selber,
ja,
als Kind.
Ja.
Ich habe immer nur geliehen.
Ich hatte relativ viel. Ich habe auch alle Bücher von Pitje Puck gehabt, der spaßige Briefträger aus Kesseldorf.
Das klingt so krass, als hättest du dir das ausgedacht.
Nee, es war eine tolle Reihe. Aber lass mal zurück zu, ja, dem spaßigen Zauberer aus Hogwarts kommen.
Genau. Ich habe in meiner nächsten Notiz, sind wir übrigens auch schon bei den Weasleys, aber da muss ja irgendwie noch was dazwischen kommen, oder?
Ja, warte.
Also ich glaube, man sieht ja nochmal das Verschwindekabinett.
Der eine kriegt, Snape kriegt auf die Schuhe gekotzt von dem einen schleimigen Jungen. Was passiert dann noch dazwischen? Da ist ja dieses Fest, wo die da hinterm Vorhang stehen und Snape dann da hinkommt. Mm. Und der Junge kotzt ihm auf die Schuhe. Und Ron irgendwie immer noch diese Nerv-Tussi an der Backe hat.
Genau, und dann, ach so, genau, sie sind zu Weihnachten bei den Weasleys.
Genau, dann sind sie bei den Weasleys. Und da ist mal was Interessantes aufgefallen.
Ja.
Übrigens ist Weasley Senior, also Vater Weasley, im Moment so ziemlich der Einzige, die Weasleys sind wirklich die Einzigen mit gesundem Menschenverstand in diesen ganzen Geschichten, muss man mal sagen. Vater Weasley ist auch der Einzige, der so sagt, so, ja, aber könnte es nicht sein, dass Snape was plant? Also, dass der so ein bisschen sich da so einschleicht bei Voldemort und da irgendwie alles so ein bisschen zu unseren Gunsten.
Na, Snape ist ja auch, glaube ich, Mitglied im Orden des Phönix. Ja. Das ist ja ihre Gruppe.
Ja, aber Vater Weasley ist der Einzige, der das mal ausspricht. Der sagt, Leute, können wir uns nicht einfach mal vorstellen, dass Snape ein höheres Ziel verfolgt? Und weil alle so sagen, ja, der ist jetzt, oh, der ist jetzt tot, er ist jetzt böse und so. Und er sagt, ey, vielleicht hat er ja einen Plan.
Nee, aber der war ja immer schon Todesser. Der war doch von, schon immer ist der doch Doppelagent.
Ja.
Deswegen ja, ist doch klar, dass er sich so verhält, wie er sich verhält.
Ja.
Naja, Remus sagt auf jeden Fall, und da finde ich, hat Remus auch einen Punkt. Wir müssen uns, wenn wir jetzt anfangen, auch noch untereinander paranoid zu werden, dann kommen wir nicht vorwärts.
Ja.
Wenn Dumbledore ihm vertraut, dann, die werden auch Absprachen haben, die wir nicht alle involviert sind.
Genau.
Dann müssen wir uns einfach entscheiden, ihm auch zu vertrauen, weil sonst werden wir alle verrückt. Und das fand ich auch einen guten Punkt.
Ja. Und jetzt muss ich was ganz Wichtiges sagen, was für diesen Podcast extrem wichtig ist und für alle Eulenposten, die noch kommen werden, von allerhöchster Bedeutung ist. Liebe Leute, diese Szene bei den Weasleys zu Hause, die haben ein sehr hohes Haus, ich bin jetzt extrem aufgeregt, das sagen zu können, die haben ein sehr hohes Haus mit einem sehr hohen Treppenhaus, in dem sehr viele Bilder hängen, die zum Teil abstrakte Gemälde sind. Und in dem Weasley-Treppenhaus bewegt sich kein einziges Bild. Und zum Teil sind es, ist es auch nicht realistisch gemalt, es sind zum Teil so, ist es ein bisschen expressionistisch mit so Farbflächen, die so ein bisschen wie ein Blumenmeer aussehen und so. In, die Kunst im Weasley-Haus bewegt sich null. So. Und damit ist die, ist unsere ganze Kunstdiskussion der letzten Eulenposten wieder komplett auf null.
Also ich würde jetzt sagen, ich hoffe, dass Frieda das hört und sich dazu äußert, weil mir war dieses Gespräch von Anfang an so hart egal, dass ich mich auch jetzt nicht dazu äußern kann. Ich finde, dass es einfach cool aussieht.
Ja, das ist doch auch schön. Das, solche, Kunst,
ich hab mir letztens,
solche Kunstfans braucht es ja auch.
Ich hab mir irgendwer letztens,
muss ja die ganzen Mona Lisa-Magnete kaufen.
Psst, ganz leise jetzt. Ich habe letztens nur gedacht, war das mal so eine Sache, dass irgendwer mal erzählt hat oder du sogar, dass wenn quasi Porträts von Berühmtheiten gemacht werden, ja, die auch die Porträts so deren Charaktereigenschaften so ein bisschen haben? Nee?
Nee.
Weil dann dachte ich, ja, dann Ende. Das wäre jetzt die eine Sache, an der ich interessiert gewesen wäre. Aber da die so nicht ist, ist das Gespräch
also
hier vorbei.
Also habe ich nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe es nicht gesagt.
Okay.
Gesundheit. Bist du jetzt krank? Nein, bitte nicht.
Nee, ich nicht so immer so viel.
Okay.
Wobei, ich fühle mich heute den ganzen Tag ein bisschen shaky.
Oh oh.
Ist mir schon aufgefallen, aber um auch euch einfach reinzuholen, ich hoffe, das liegt einfach daran, dass wir gerade, dass ich mir schon wieder so einen Stress mache.
So. Dann sind wir, dann ist irgendwie, dann kommen Todesser vorbei und alle rennen aus dem Haus, weil irgendwie Feuer und so. Und rennen ins Feld vor dem Weasley-Haus.
Ja.
Harry und Remus und
Salah. Aber erstmal gibt es eine Szene zwischen Harry und Ginny, die sozusagen ein fast ihr erster Kuss ist.
Ja.
Und zwar treffen sie sich auf im Treppenflur sozusagen auf den Treppen.
Ja.
Und,
wo man die Bilder alle sieht.
Und Ginny sagt, deine Schnürsenkel sind auf und bückt sich, die ihm zuzumachen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Awkwardeste, was im Leben jemals passiert ist, weil ich habe schon öfter festgestellt, dass Leute, die mir auch sehr nahe stehen, auch du, auch meine Mutter, dass ihre Schnürsenkel auf sind. Aber ganz sicher habe ich mich nicht gebückt, um die euch zuzumachen.
Weil du kein Teenie-Fan bist von uns.
Nee.
Doch.
Ja,
das ist wieder
nee, ich will ja nur sagen, genau, das finde ich auch sehr merkwürdig, diese Art. Aber das ist aber auch, aber das macht auch einfach kein Mensch. Ja. Das machen Mütter bei ihren maximal bis 6-jährigen Kindern.
Das würden Teenie-Fans für ihre Idole sofort machen.
Nee.
Ja.
Jedenfalls küssen sie sich da fast, aber dann brennt halt das Haus nieder.
Ja.
Alles ausreden.
Und dann rennen sie ins Feld und das finde ich so cool, das sieht so cool aus, weil man sieht immer so das Feld, aber die Nacht ist so richtig schwarz,
ja,
so ein richtig sattes Schwarz, das sieht einfach, das sieht fast aus, wie als wenn es Studio wäre,
ja,
aber es sieht wahnsinnig gut aus.
Ich finde es auch gut. Das ist übrigens, kleine Trivia, falls du interessiert bist, der einzige der Harry Potter Filme, der Oscar nominiert war.
Ah ja.
Und zwar für die Cinematography.
Ja, die ist tatsächlich auch sehr, sehr gut.
Ja. Ich habe jetzt als nächste Notiz, dass wir uns die falsche Erinnerung angucken. Das heißt, wir müssen ja wieder in Hogwarts sein.
Ja. Ja, das Haus wird zerstört.
Genau, das Haus brennt. Haus brennt.
Wir sehen nochmal Ron mit seinem Fan. Der ist jetzt mit seinem Fan zusammen.
Genau, und Dumbledore zeigt Harry Potter die falsche Erinnerung von Horace Slughorn von einem Gespräch, was er mit Tom Riddle hatte, als Tom Riddle noch Schüler an Hogwarts war. Und auch nach so einem Essen quasi ist er auch länger da geblieben. Und das Ende der Erinnerung ist ein bisschen verschwommen und auch irgendwie, also Dumbledore sieht es wohl offensichtlich, dass es falsch ist, dass es gelogen ist, dass, mhm, es kein, dass das eine veränderte Erinnerung war.
Ja.
Und er will unbedingt wissen, was die richtige Erinnerung ist. Und, ja, will, dass Harry sich sozusagen Slughorn so nähert, dass er das irgendwie rausfindet.
Und,
weil er glaubt, dass in dem, was verändert wurde, ein Lösungsansatz ist, wie man Voldemort bekämpfen könnte oder ein großes Geheimnis von Voldemort.
Und er setzt vor allem so super massiv, mega, ultra hohe Stakes an Harry. Also es ist so ein bisschen so wie, also Harry, entweder du bringst mir jetzt die richtige Erinnerung oder, ja, du brauchst mir gar nicht mehr unter die Augen zu treten. Weil,
oder wir sterben alle. Ja, klar könnte ich jetzt diesen Veritas-Saft ihm einfach zu trinken geben, aber ich finde es einfach geiler, wenn du als junger Schüler vielleicht dich so ein bisschen an so einen älteren Lehrer ranmachst.
Und so ein bisschen dafür sorgst, dass er wieder mit diesem Zauberstab Gedanken aus dem Kopf zieht, Dinge, ja, irgendwie, ja, sowas in eine Amphore, genau, packt, um es mir dann zu bringen, damit wir jetzt hier nochmal gucken,
genau,
können.
Genau, obwohl später dann ja bei Snape wie eine Träne, okay.
Ja.
Okay, und jetzt geht er danach wieder auf sein Zimmer, mhm, und da, oder aufs Gemeindezimmer, und da sitzt dann Ron und hat Schnappereien gegessen, die eigentlich, ja, für Harry waren, und, ja, ist jetzt verliebt in jemanden, in dieses dunkelhaarige Mädel aus
der Bibliothek,
aus der
Bibliothek gesehen haben, in der Bibi.
Genau, und zwar ist er so richtig geil Ron dümmlich verliebt, das macht er so gut.
Ja.
Das, I love it.
Und dann stellt sich raus, ja.
Ach nee, aber davor hat Harry so eine kleine Grenze überschritten, als er bei Horace Slughorn war und versucht hat, ihn quasi, ach so, ja, einfach ganz, ja, offen zu fragen, super, ja, tump. Sie haben doch damals, ja, ja, irgendwie mit Tom Riddle und haben, ja, was haben Sie da, worüber haben Sie da gesprochen, und der wehrt ihn so total,
ja, ja,
krass ab.
Ja, so.
Genau,
und dann,
das ist wichtig.
Und dann kommt er aufs Zimmer und Ron ist so eine Stulle und dann stellt sich halt raus, dass diese Pralinen, die Ron gegessen hat, die waren für Harry gedacht und die sind mit einem Liebeszauber versehen und die sollten eigentlich dafür sorgen, dass Harry sich in dieses Mädchen verliebt, weil sie mega scharf ist auf Harry. Und jetzt hat aber Ron die Pralinen gegessen, deswegen ist Ron jetzt in dieses Mädchen verliebt und sie ist irgendwie das Licht seines Lebens und Harry denkt, okay, dann müssen wir jetzt wieder gerade kriegen.
Ja, weil er auch so, der ist ja so völlig auf Droge sozusagen,
ja, ja, genau,
und deswegen nimmt er ihn als Ausrede, um nochmal zu Professor Slughorn zu gehen,
genau,
und damit er sozusagen wieder mit ihm spricht.
Genau.
Und ja, das hätte ich allein nicht gekonnt, den Gegenzauber, da braucht es so, also schleimt sich nochmal bei ihm ein und der ist ja auch sehr eitel, also man kann sich sehr,
ja,
gut bei dem einschleimen.
Ja.
Finde ich auch so lustig, dass Ron so verliebt ist, dass er hinten von der Couch runterfällt,
ja.
So ein bisschen slapstickig, aber das finde ich ganz witzig. Und dann will der Prof danach mit den, also Ron ist dann wieder normal, der trinkt dann was, ist wieder normal und dann will der Prof mit den drei anstoßen und Ron trinkt als erstes und ist sofort vergiftet.
Ja.
Und der Prof macht aber gar nichts,
ja,
sondern starrt ihn an mit den zwei Gläsern, Hand, setzt sich auf den Sessel und guckt ihn an so,
und
ach du Scheiße.
Wirklich so Schaum vom Mund.
Ja.
Also, ja.
Und er sitzt da und macht gar nichts.
Ja.
Also Harry hat dann irgendwie einen Einfall,
ja,
und findet dann irgendwas bei seinen Kräutern.
Ja, ja, ja.
Aber der Professor Slughorn sitzt einfach nur so da und starrt die völlig entgeistert an beide.
Ja.
Das fand ich eine ganz gute Lehrer-Performance.
Ja. Und Harry rettet quasi Ron und dann sehen wir irgendwie Ron im Krankenzimmer.
Genau.
Und Hermine ist da und Harry ist da und sie hoffen irgendwie, dass, ich glaube, Ginny ist auch da, und sie hoffen, dass Ron wieder gesund wird und wollen irgendwie bei ihm im Bett bleiben und Dumbledore ist da und die Ärztin und so.
Genau, weil die nämlich rausfinden, dass das eigentlich ein Geschenk war für Dumbledore.
Genau. Dieser Met, an dem Ron vergiftet wurde und hätte eigentlich Dumbledore gegolten und dann kommt Rons Freundin rein. Diese Nervbacke.
Es tut mir total leid, ich vergessen habe, wie die heißt.
Ja, und dann will sie halt, und dann denkt sie, was machst du denn hier zu Hermine? Und die sagt irgendwie, ja, es geht hier um meinen besten Freund Ron. Und sie sagt, ja, aber es geht um meinen Freund Ron. Dann fronten sich die beiden Mädels so.
Richtiger Bitchfight.
Richtiger Bitchfight. Und Ron dann im Schlaf sagt irgendwie so, oh, Hermine, Hermine, Hermine. Und das findet natürlich Rons Freundin so ätzend, dass sie stampfenden Fußes auf dem Absatz kehrt macht und wieder rausgeht. Und da muss man sagen, hat Ron einen relativ genialen Weg, Schluss zu machen, gefunden.
Ja, einfach so ein bisschen benommen tun und,
ja,
dann den Namen einer anderen Frau sagen.
Genau. Das hat er irgendwie ganz clever gelöst.
Ja, fand ich auch. Und dann ist auch Schluss mit der.
Ja.
Weil sie sitzt ihm dann, also so, das ist sozusagen das Narrativ, weil er dann,
genau,
eben Hermines Namen genannt hat, nicht ihren. ist dann halt Schlummilu. Und ja. Hermine sitzt dann an seinem Bett und hält Händchen und guckt halt Harry so an, so, ja, ich weiß, ach, geh weg. Das fand ich irgendwie süß. Aber er kann sich sowieso an nichts mehr erinnern. Weder an Sentinel mit Hermine, noch dass er den Namen gesagt hat. Er fragt dann später, also Ron fragt dann Harry und Hermine, wie das eigentlich passiert ist, dass sie nicht mehr zusammen sind.
Ja.
Ja.
So, und dann gibt's den großen Malfoy-Verdacht.
Ja, beziehungsweise, das fand ich ganz interessant. Also dann ist plötzlich dieses Mädel wieder da, was vorhin an dieser Kette fast gestorben wäre. Und Harry rennt ihr quasi hinterher und fragt sie, ob sie weiß, wer sie verhext hat.
Ja.
Und sie meint, sie weiß es nicht mehr. Und dann kommt in dem Moment Draco Malfoy rein, sieht die beiden reden und denkt, die haben es rausgefunden.
Ja.
Und guckt super Punch und rennt aus dem Raum. Und Harry sieht, dass der Punch aus dem Raum rennt und geht ihm hinterher. Bringt das aber gerade gar nicht in Verbindung.
Ja.
Aber Draco denkt, dass er es in Verbindung gebracht hat.
Und dann rennen sie beide aufs Klo und bekämpfen sich da mit Zaubersprüchen. Und da frage ich mich, wo ist denn die maulende Myrte? Die hat anscheinend gerade irgendwie Pause oder so.
Na, ist ja, die ist ja im Mädchenklo im vierten Stock oder so.
Ach so.
Ist ja, die ist ja nicht in allen
okay.
Klos.
Ah, okay.
Deswegen, die in dem Klo, deswegen geht da ja keiner mehr hin.
Verstehe. Dann, dann fighten sie da so und dann Harry benutzt dann einen Zauberspruch, von dem er nicht weiß, was er bewirkt,
ja,
von dem er
auch
nicht weiß, was er bedeutet.
Er weiß nur, wie er heißt und dass er gegen Feinde anzuwenden ist, aus seinem Buch.
Und er denkt, das ist die Situation, in der ich den mal benutze.
Und einfach mal ausprobiere.
Ja, und setzt den auf Malfoy an, der dann irgendwie halb zerfetzt in seinem eigenen Blut geht.
Ja, er schlitzt ihm quasi den Bauch auf, mehr oder weniger, in so einem Zorro-Z. Septum Sumpa oder so heißt der. Das finde ich auch ganz schön krass, ehrlich gesagt.
Ja.
Und dann kommt, ist aber zum Glück irgendwie Snape da und kann das heilen.
Ja.
Also er kann das irgendwie die Schnitte wieder schließen.
Und wir wissen auch bald, warum.
Warum er das kann.
Ja.
Wieso?
Das ist so sein eigener Zauberspruch.
Sein Zauberspruch, genau. Ach so, du meinst, das ist der Grund, warum man es rückgängig machen kann? Jemand anders könnte das nicht?
Keine Ahnung, aber irgendwie hat das nicht
irgendwas. Interessanter Gedanke.
Ich dachte irgendwie, dass das irgendwie...
Kann sein. Also, dass er sofort auch weiß, was da passiert ist.
Genau.
So, ne?
Ja, genau.
Ja, ja, weil Harry ihm das auch sagt. Ich glaube, er checkt dann in dem Moment, dass Harry das Buch hat, also weiß, was es ist so. Aber insgesamt auch nochmal fette Props an jemanden, einfach so einen umbringenden Zauberspruch irgendwo reinzuschreiben.
Ja.
Ich glaube, er hat den sogar selber erschaffen, ist, glaube ich, die Erzählung.
Genau.
Und dann sitzt halt Harry in einem sehr dunklen Raum mit seinen Freunden sehr bedrückt zusammen, weil er ihm das total leid tut, also weil er total... gegiltrippt ist, dass er diesen Spruch, dass der so verheerend war.
Ja.
Und dann sagt Ginny so, jetzt reicht's, mein Freund.
Ja.
Nimmt ihn bei der Hand, geht mit ihm in den Room of Requirements und versteckt das Buch da so, dass es niemand wiederfindet.
Ja.
Damit es keinem, also ich, keine Ahnung, warum Leute nicht einfach Sachen verbrennen oder so.
Ja.
Könnte man doch quasi auf Sirius Blacks Gesicht werfen in der Glut.
Ja.
Und dann wäre doch gut. Aber Ginny nutzt den Moment für einen ersten zarten Kuss.
Sirius Black ist ja auch tot, das würde also nicht mehr gehen.
Ja, aber ich rede einfach von Blut und wollte einen Witz machen, aber offensichtlich.
Interessant ist ja, Room of Requirements ist ja auch etwas, in dem ist ja Malfoy in diesem Film sehr oft, weil da die ganze Zeit dieser
Portierungsschrank
ist. Und ich kapiere auch gar nicht, wenn das ist, also dieser ganze Müll da drin steht, das ist das, was Malfoy braucht? Also ich dachte, der Raum zeigt nur, was man braucht.
Ja, das die Diskussion hatten wir auch schon mal, die haben wir dann, glaube ich, mit Uke nochmal. Weil es ist so unklar, weil ich fand am Anfang die Idee ja total gut, dass der erscheint für jemanden, der ihn benötigt und ist dann so, wie die Person ihn benötigt.
Ja.
Was beim ersten Mal, wo der eine Rolle spielt, ja total Sinn macht, weil es ist eben dieser leere Raum und die Leute haben dann da Platz, um Zaubersprüche zu lernen.
Ja, genau.
Und dann später ist der Room of Requirements aber einfach nur noch so ein zugestellter Dachboden.
Vielleicht ist bedeutet Room of Requirements ja, ist das, vielleicht ist der Room of Requirements für die Autoren.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil eigentlich ist es ja auch totale Kacke, dass, weil Harry entdeckt den ja auch.
Ja.
Also das ist quasi, Harrys Room of Requirements ist der gleiche wie Dracos.
Genau.
Und dann macht der Raum keinen, dann ist es halt wirklich nur eine Abstellkammer.
Ja.
Das macht halt überhaupt keinen Sinn mehr.
Das ist, der wird, wenn die Autorin Raum braucht, in dem sie irgendwas passieren lassen kann, was keiner mitkriegen soll, dann taucht der auf.
Genau. Naja, aber dann kannst du ja auch wieder hinhauen, ne?
Absolut.
Genau, da gibt es dann den Kuss und dann entscheidet Harry, um weiterzukommen.
Ja, und jetzt kommt wirklich die bescheuerte Passage des ganzen Films. Harry beschließt nämlich, Liquid Ecstasy zu nehmen. denn nichts anderes ist, was dann passiert. Harry nimmt eine Droge und läuft super high durch Hogwarts und findet alles geil. Und das ist das, was passiert, wenn man flüssiges Glück nimmt. Nichts anderes. Es wird nichts herbeigezaubert oder sonst was, sondern Harry läuft einfach nur rum und findet alles geil und ist super drauf.
Na, Harry hat halt so Ahnung, wo er hin sollte, damit Dinge passieren, die er braucht.
Aber es ist auch, aber wie er das auch so,
ja, ja.
Es könnte auch genauso gut sein, dass er einfach knülle high ist und denkt, oh, ich hab Gott, und dann so impulsmäßig einfach nur noch handelt.
Ja, so ist es ja auch ein bisschen dargestellt. Also ich meine, es passieren ja auch ein paar Sachen, die hätte er sonst nicht gemacht. Also dass er zu Hagrid geht, hätte er nicht gewusst, dass er zu Hagrid gehen muss. Also das macht dieser Trank. Aber ich habe eben auch nicht verstanden, warum der Trank dich so high darstellen muss. Also weil ich finde die Idee ja ganz cool, dass quasi für eine gewisse Zeit alles passiert, was du dir wünschst. Also du alles schaffst, was du dir vornimmst. Aber man muss die Person dann halt eigentlich nicht so high darstellen. Weil, weißt du, die Szene an der Spinne?
Ja.
Wo die dann so ist und dann mit den Fangzähnen und er macht so die Fangzähne mit seinen Fingern nach, weil er einfach so total drauf ist. Das muss ja gar nicht sein, das tut ja nichts zu der Erklärung.
Auch wie er Slughorn da bei den Pflanzen erwischt und sagt, genau. Wo sind das Tentakelblätter? Ja. Das ist aber toll und so. Der ist wirklich einfach nur eine Ecstasy-Sequenz. Er ist einfach nur drauf, auch dass er zu Hagrid geht. Könnte natürlich entweder sein, dass dieser Trank ihn dazu bringt, die schlauere Wahl zu treffen, oder er ist einfach so high, dass er irgendwie gerade das macht, wo er einfach nur Bock drauf hat. Weil er sagt, oh, ich habe jetzt einfach, dann sagen die anderen, nee, wir haben doch einen Plan gehabt und so, du musst doch jetzt das und das machen. Och, ich habe jetzt aber Lust, zu Hagrid zu gehen, sagt
er dann irgendwie. Trank schickt ihn ja zu Hagrid.
Ja, aber er sagt so, ich habe jetzt Lust, dahin zu gehen, weil er einfach super drauf ist und einfach jetzt auch gar keinen Stress mehr haben will, sondern ein bisschen bei Hagrid abchillen will und da irgendwie.
Ja, das sehe ich so nicht, aber ich sehe schon, was du meinst, dass es auch überhaupt nicht sein muss.
Diese Sequenz ist so weird.
Dass er so drauf dargestellt wird.
Das ist einfach nur eine Drogenmetapher alles. Der ist einfach hammerdruff.
Alles meinte alles?
Nee, diese ganze, bis es dann plötzlich wieder ernst wird und er wieder ernst wird.
Ja.
Aber ansonsten sehen wir jetzt einfach Harry irgendwie eine Viertelstunde lang auf Ecstasy durch Hogwarts gehen.
Ja, das stimmt. Und dann sind sie übrigens bei der toten Spinne und dann macht Hagrid nochmal einen auf, dass sie ist eine missverstandene Kreatur, wo ich denke, nee, ist sie halt nicht. Weil sie wollte im Wald ihre Familie die drei Kinder umbringen lassen und essen.
Ja.
Die ist null missverstanden.
Ja.
Weil das Missverständnis, also das ist, alle dachten immer, sie bringen Kinder um und das tut sie halt mit ihrer Familie. Weil sie sagt ja, sie haben sich nur entschlossen, Hagrid nicht umzubringen, aber alle anderen essen wir.
Absolut. Ja.
Deswegen braucht er gar nicht einfach missverstanden machen.
Nee.
So, dann betrinken sich Hagrid und Professor Slughorn.
Und Harry sitzt am Zuschauerhocker und darf den beiden dabei zugucken.
Wie sie sich alte Geschichten erzählen.
Und freut sich einfach.
Genau, und dann wird ein bisschen aber auch über Harrys Mama gesprochen und so. Und dann ist Professor Slughorn plötzlich schlau.
Ja.
Also ich weiß genau, was du hier machst.
Ja.
Und gibt ihm dann aber die richtige Erinnerung.
Ja.
Betrunken.
Ja.
Auch weil er nochmal an die Eltern von Harry gedacht hat und sein schlechtes Gewissen nochmal hochkam.
Und da natürlich auch wieder die Frage, das hätte man doch auch einfach alles erzählen können. Da muss man doch nicht aus dem Kopf sowas rausziehen und das woanders in so einem.
Ich mag diese Flashbacks.
Ja,
ich sehe es lieber gespielt als erzählt.
Ja. Naja, klar, ich auch, aber.
Und was soll das dann, was du gerade gesagt hast?
Naja. In der Handlung,
es
könnte ja trotzdem als Flashback gezeigt werden, aber er könnte es ihm ja trotzdem einfach erzählen, als es sich aus dem Kopf zu ziehen und er muss zum Spezialbecken damit laufen.
Naja, aber es ist ja auch ein Beweis.
Ich weiß nicht, vor welchem Gericht der Bestand hat.
Vom Zaubereiministeriumsgericht. Jedenfalls sehen wir dann die richtige Erinnerung, dass Professor Slughorn und Tom Riddle über Horcruxe gesprochen haben, wie die funktionieren, was man dafür machen muss und dass man pro abgespaltener Seele in einem Gegenstand einen Mord begehen muss und dass es einen quasi unsterblich macht, weil wenn die menschliche Hülle kaputt gemacht wird, gibt es dann noch diese Seele irgendwo, die wieder zusammengebastelt werden kann.
Und Slughorn ist so der hammernaivste Lehrer des Universums.
Ja, das
ist
wirklich in dieser Szene. Aber das war doch nur theoretisch gemeint, oder?
Ja, ja. Also diese ganze Szene ist, also lehrkörpermäßig tut die mir wirklich weh. Wenn das ein Lehrer ist, so würde das auch, sagen wir mal, 7-mal gehen. Das ist eh so geil, dass Tom Riddle dann direkt 7 Horcruxe herstellen will. Also das
warum
ist die erste Zahl, die ihm einfällt.
Ja.
So, würde das zum Beispiel auch, könnte man die Seele zum Beispiel auch 7-mal abspalten, das ist so geil jetzt, damit wir das alle mitbekommen.
Stimmt.
Also 7-mal, das würde ja bedeuten 7 Morde.
Ja, es ist ja schon schlimm genug, über einen Mord, einen Mord in Betracht zu ziehen, aber sieben? Ja. Wir reden doch hier nur theoretisch, oder? Aber natürlich, ja. Professor.
Richtig gutes Gespräch zwischen den beiden.
Kein Wunder, dass das keinem gezeigt hat. Das ist sehr unangenehm.
Super unangenehm. Naja.
Aber wir haben auch schon zwei erledigt von sieben. Also wir erfahren sozusagen, Dumbledore und Harry Potter erfahren, es gibt Horcruxe. Und deswegen ist Lord Voldemort auch nicht tot. Und deswegen konnte er auch wiederkommen.
Ja.
Und die muss er aber jetzt quasi selber eigentlich erstmal wieder einsammeln.
Ja.
Ist eigentlich nie Thema, ob Voldemort die eigentlich auch wieder einsammeln müsste.
Ja, seine Seele meinst du, oder? Mhm. Gute Frage, keine Ahnung.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Aber Buch und Ring sind schon erledigt. Der erste Horcrux war das Tagebuch von Tom Riddle, was in Teil 2 mit dem Basilistenzahn erledigt wurde.
Das erstochene Buch sozusagen.
Genau. Ja. Und das zweite ist ein Ring, wo uns offensichtlich überhaupt nichts angeht, wie der gefunden wurde, wie der zerstört wurde. Und
vielleicht einfach so ein kleiner Gruß an die Herr-der-Ringe-Filme.
Ja. Und aber Dumbledore wurde während des Auffindens oder Zerstörens oder wie auch mit einem Fluch belegt und hat jetzt eine leicht schwarze Hand.
Ja. Driss am Schuh, wie man in Köln so schön sagt.
Ja, genau.
So, und dann sagt Dumbledore zu Harry,
ich weiß noch von einem Dritten.
Er sagt dann auch, Harry, du musst dich rasieren.
Ja. Untenrum. Ich nehme an, es geht um untenrum. Weil ich habe im Gesicht nichts gesehen. Und dann sagt er, ich weiß, wo noch ein Horcrux ist und ich brauche deine Hilfe.
Ja.
Und dann fliegen sie, apparieren sie auf eine, eigentlich kann man übrigens in Hogwarts nicht apparieren, aber Dumbledore ist halt der Chef, der kann alles.
Ja, sagt er dann auch, das sind so die paar Vorteile, die man hier hat.
Genau. Und dann apparieren sie auf die wirklich, keine Ahnung, entlängste Insel der Welt, in eine Tropfsteinhülle, wo
mit vaginalem Eingang.
Mit Vaginaleingang. Und wo quasi auf, da drin ist so ein kleiner See und in der Mitte von dem See ist so nochmal so eine kleine Edelsteininsel und da ist in einem Schälchen diese Kette, dieses Amulett.
Ja.
Und aus irgendwelchen Gründen hat auch jemand ein kleines Bötchen hinterlassen an der Kette, damit man da auch rüberfahren kann, falls soll auch keine ungemütliche Reise werden. Und dann muss man das ganze Zauberwasser trinken, einer von den beiden, was in dem Schälchen ist. Wo
das schwarze Zauberwasser.
Das schwarze Zauberwasser. Und offensichtlich macht einen das, solange man es trinkt, verrückt. Man muss aber alles davon trinken. Und fand die Szene schon immer sehr unangenehm, wie Dumbledore weint und fleht und bittet, umgebracht zu werden, nicht weiter zu trinken und so. Während Harry versucht, ihm das einzuführen.
Die ist gut, die Szene. Die sieht auch gut aus.
Force Feeding.
Das sieht auch extrem gut aus, da auf dieser Edelsteininsel da in diesem See. Sieht irgendwie gut, ist komplett farbreduziert.
Für mich hat es nie dazu gehört.
Ne?
Ne. Für mich ist diese kleine Reise, die die beiden machen, immer so total außerhalb, fühlt sich an wie so ein Alien in dieser ganzen Erzählung.
Ich finde, das sieht echt, ich finde das irgendwie cool. Ich finde, das sieht cool aus.
Fies auf jeden Fall.
Ja. Und aber Harry gibt ihm wirklich alles Wasser und dann ist er auch wieder normal, ist Dumbledore auch wieder zwar super erschöpft, aber wieder normal.
Mit dem letzten Schluck sozusagen und dann werden sie auch nochmal angegriffen von irgendwelchen.
Ja, das finde ich so komisch, das nervt mich an der Szene.
Wie aus dem Styx, weißt du?
Dann kommt Harry an das Amulett, aber dann will Dumbledore trinken und dann muss Harry, kann dann da kein Wasser mehr schöpfen und dann geht er unten an den See, um Wasser zu schöpfen, dann wird er dann reingezogen von so komischen Viechern, die alle in dem See leben und zwar millionenfach. Und dann muss er gegen die kämpfen und dann springt er ins Wasser und dann kommt er wieder hoch und Dumbledore hat einen großen Feuersturm entfacht, um sie zur Verteidigung da rauszuholen.
Genau. Und dann apparieren sie wieder zurück in den Glockenturm, wo direkt die nächste Herausforderung ihnen bevorsteht. Es geht wirklich Schlag auf Schlag hier.
Absolut.
Dumbledore weiß, was auf ihn zukommt. Und bittet Harry Potter nicht, sich zu bewegen, sich nicht erkenntlich zu, also nicht zu erkennen zu geben, gar nichts zu tun.
Ja.
Fleht ihn an, auf ihn zu hören und ihm zu vertrauen.
Ja.
Und Harry geht dann irgendwie unter die Dielen. Keine Ahnung.
Wir wissen auch alle übrigens in dem Fall ja eigentlich gar nicht, warum Dumbledore das will und warum er zu Harry sagt, dass er nichts machen soll und so.
Obwohl also er ahnt, für viele Harry Potter-Gucker, die auch vor allem die Bücher nicht gesehen haben, muss das ein schreckliches Ende gewesen sein, der Film. Also dann kommt Draco und wir erfahren, dass die Aufgabe ist, die er schon die ganze Zeit vom dunklen Lord bekommen hat, um bei den Todessern reingelassen zu werden, dass die Aufgabe ist, Dumbledore umzubringen.
Ja.
Erfahren wir dann in dem Moment.
Ja.
Und dass das auch der Schwur war, den Snape gemacht hat, dass wenn Draco das nicht schafft, schafft er es.
Ja.
Und Draco schafft's nicht. Ja. Zum Glück übrigens. Ja. Ich habe immer noch so, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit immer bei Draco so ein Gefühl, der ist einfach in die falsche Familie reingeboren, dass der eigentlich will der gar nicht so sein, wie der ist.
Ja.
Ich glaube, der ist im Buch noch fieser, ja. Habe ich jetzt das Gefühl. Aber, und der quält sich echt auch und schafft es nicht. Schafft es nicht, Dumbledore umzubringen. Ja. Also er entwaffnet ihn, was für später noch wichtig ist.
Ja.
Aber er schafft es nicht, ihn umzubringen.
Und dann kommen auch, davor war auch noch irgendwie eine Szene, die ist, glaube ich, nicht da oben, sondern irgendwie nach unten, wo Snape Harry Potter erklärt, dass er der Halbblutprinz ist.
Stimmt.
Weil er zu Harry Potter sagt, wieso hast du diesen Zauberspruch angewendet? Das, also in dem Badezimmer. Und dann sagt er zu Harry, ich bin der Halbblutprinz. Und da habe ich kurz gedacht, so, okay, und jetzt geht der Film weiter. Also es ist ehrlich gesagt,
das ist so ein bisschen
hat
lost.
Das überhaupt keine Auswirkungen. Nee. Und man
also
hat
halt die Inhalte in dem Buch haben Auswirkungen, aber warum er das ist und warum er das gemacht hat.
Man muss irgendwie das noch schnell zu Ende erzählen und so.
Ich
aber
dachte auch dann so, oder weil Snape ja auch eigentlich, also eine seiner Missionen ist ja auch Harry Potter zu helfen.
Ja.
Aber der hätte ja nie wissen können, dass er dieses alte Buch, abgefetzte Buch kriegt.
Ja. Also es war irgendwie ein bisschen
komisch. Ich hätte auch das Buch behalten an seiner Stelle, wenn da so ein Todspruch drin ist. Naja.
Ja. Habe ich irgendwie nicht so richtig kapiert, aber das war anscheinend wichtig, damit wir da wenigstens den Titel des Films rechtfertigen können und diese Geschichte abschließen können, dass das nochmal kurz aufgelöst wurde. Das war aber ist aber wirklich sehr en passant passiert in diesem Film.
Ja, das stimmt.
Naja, und dann sind wir wieder auf dem Glockenturm da oder Astrologieturm ist das ja, glaube ich.
Genau, und dann kommen auch Bellatrix Lestrange, also dieser dieses Verdingskabinett, warte mal, wie hieß das? Verschwindekabinett funktioniert mittlerweile.
Ja.
Und die Todesser, ein kleines Grüppchen Todesser ist jetzt nach Hogwarts gekommen.
Aus dieser dunklen Straße da.
Ja.
Das ist so ein bisschen, wir haben dann ein bisschen so ein Finale wie in so einem Boulevard-Theaterstück, wo dann plötzlich alle nochmal auftreten im gleichen Raum und so, wie kommt denn der Verliebte hier in den
und
Schrank?
Und sich so alles auflöst,
genau,
ja.
Wie kommt denn mein Geliebter hier in den Schrank? So tauchen
es
da
ist nicht so, wie es aussieht.
Genau, tauchen da plötzlich alle nochmal auf, Draco steht da, kann nichts, dann kommt Snape, also dann ist erst noch Bellatrix da.
Und sagt immer so, Draco, du musst es jetzt tun.
Genau, und dann kommt Snape. Sagt vorher noch, macht vorher noch zu Harry, psch, also dass Harry nichts sagen soll, weil Harry alles aus dem Versteck heraus sieht.
Mhm.
Und dann geht Snape dahin. Und dann sagt Dumbledore zu ihm nur, Snape, ich bitte dich.
Mhm.
Und dann
und wir denken natürlich, ich bitte dich, tu's nicht.
Ja.
Aber wir erfahren ja später, ich bitte dich, tu's.
Ja. Und dann
Macht es Snape.
Genau.
Und bringt ihn um.
Snape killt Dumbledore.
Avada Kedavra, oder wie das
Hext
heißt.
Hext ihn vom Turm runter.
Genau.
Ja.
Und Harry denkt natürlich, wie eigentlich auch wahrscheinlich alle Zuschauer, die die Bücher nicht gelesen
haben,
dass Snape jetzt Dumbledore umgebracht hat.
Und wenn ich den damals im Kino gesehen hätte und ein Jahr hätte warten müssen auf die Auflösung, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, na, dann holen sie wahrscheinlich den Zeitumkehrer wieder raus.
Ja, oder irgendwie jemand rettet ihn noch
jetzt
im
bei,
Fall oder irgendwie so.
Bei, Achtung, Spoiler für eine ganz andere Filmreihe, aber haben hoffentlich alle gesehen.
Nee, ich sag's nicht. Sag's nicht.
Okay, dann sag ich's nicht.
Ich finde aktuelle Filme spoilen.
Aber so aktuell ist sie doch gar nicht mehr.
Doch, ich finde das schon aktuell. Ich finde, die letzten 3 Jahre sind aktuell.
Das findest du ist aktuell? Man darf keine Filme aus den letzten 3 Jahren spoilern.
Es sei denn, wir besprechen diesen Film ganz explizit.
Das findest du? 3 Jahre?
Mhm.
Das ist ja krass.
Ja, man kommt manchmal ja nicht dazu. Dann will man die noch sehen.
Aber 3 Jahre?
Und ich
Jahre.
Will nicht mit einem Film überrascht werden, mit einem Filmende oder mit irgendwas, was ich jetzt noch nicht geschafft habe zu sehen. Ich schalte ja hier bei VMAF ein. Ich schalte ja ein. Man schaltet ja bei so Filmbesprechungspodcasts ein mit der Bereiterklärung, dass man in dem Film, der besprochen wird, gespoilt wird.
Ja.
Den hat man dann entweder gesehen oder es ist einem egal.
Ja.
Aber wenn mir dann en passant, wie du so schön sagst, noch ein anderer gespoilt wird, der aktuell ist, bin ich sauer.
Bruce Willis ist die ganze Zeit tot.
Oh, der ist ja nicht 3 Jahre alt. Okay.
Und zwar ein Stück langsam. Okay. so, und dann ist der Film vorbei. Harry, Hermine und Ron stehen oben auf dem Astrologieturm und denken so, also erst sehen wir noch
unten. Die stehen unten.
Ja, erst sind sie unten und dann sieht man noch irgendwie Dumbledore und ach, Gottchen und so, ist ja alles doof gelaufen. Und dann aber ganz am Schluss stehen sie oben am Turm und sagen, Mensch, ich hab gar nicht gewusst, wie schön es hier sein kann oder so. Was sagen Sie? Nee.
Naja, Harry Potter, genau, ich habe ganz vergessen, wie schön Hogwarts sein kann.
Mir ist nie aufgefallen, wie wunderschön es in Hogwarts ist.
Ja, weil sie nämlich, weil er nämlich, ne, es ist ja immer, man sieht erst, was man hatte, wenn es nicht mehr da ist.
Ja.
Weil er nämlich beschließt, Dumbledores Aufgabe weiterzuführen und die Horcruxe zu finden und zu zerstören. Ja. Und deswegen beschließt, im nächsten Jahr nicht mehr nach Hogwarts zu kommen.
Sie haben übrigens auch festgestellt, dass der Horcrux, für den Dumbledore da sich fast geopfert hat,
ach genau,
dass das gar keiner ist, sondern dass das so ein Fake-Horcrux war, wo einfach nur so ein Zettel drin war, genau, auf dem steht irgendwie in der kleinsten Schrift der Welt übrigens, ja, also wie so ein Beipackzettel irgendwie so, ja. Nö, das hier nicht, das ist es nicht.
Not happening.
Genau.
Von das heißt RAB. Also,
den haben wir nicht, den können wir nicht abhaken.
Mhm. Den können wir nicht abhaken, genau, also 2 down, 5 to go.
5 to go.
Und genau. Und dann sagt Harry so, ich sag euch zu Hermine und Ron, ich sag euch, es geht immer, wo ich gerade bin. Und Hermine sagt, und zwar zu Recht, weil sie ist wirklich die Schlauste in der Gruppe. Ja. Du glaubst aber nicht wirklich, dass du das alleine schaffst.
Ja.
Weil ohne Hermine, muss man ehrlicherweise sagen, wären die alle schon so hart aufgeschmissen. wir werden schön mitkommen, mein Freund.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, der Film zu Ende, oder?
Na ja, genau.
Ja.
Genau. Ja,
und damit, also, das ist sozusagen die Einleitung für die beiden Finalteile, wo sie dann die Horcruxe suchen.
Das muss man ja auch tatsächlich sagen, dafür dient dieser Teil ja auch so ein bisschen. Ne? Das ist so ein Transformationsteil. Wir haben quasi mit dem 5. Teil haben wir abgeschlossen, dass Hogwarts schön war. Also wir haben so die ersten Filme gezeigt, das ist hier ein toller Ort, lustiger Ort, so ein bisschen was Besonderes, wir sind alle verzaubert. Das wurde dann langsam immer düsterer. Dann hat der 5. Teil irgendwie aufgehört mit diesem Kampf im Ministerium, wo wir gesehen haben, okay, in dieser Zaubererwelt ist irgendwie auch nicht alles geil, sondern da ist von oben irgendwie ein sehr harsches Regiment, das irgendwie das Leben unnötig verkompliziert. Und Harry ist so ein bisschen das Zentrum der Aufmerksamkeit. Und der Spaß, den wir bislang noch hatten, der ist spätestens ab Ende Teil 5 vorbei, weil dann auch Sirius tot ist und ein bisschen Harrys Hoffnung.
Und vor allen Dingen agieren die Todesser jetzt auch öffentlich.
Genau, so, damit könnte man quasi den Zyklus im 5. Teil abschließen. Dann haben wir jetzt den 6. Teil, der uns jetzt so ein bisschen rüberholt, um uns jetzt auf die letzten beiden Teile, die als Buch nur 7. Teil sind, vorzubereiten, in denen es darum geht, wir sind nicht mehr die ganze Zeit in Hogwarts, wir kämpfen und es ist jetzt hier Krieg, also es ist wirklich Krieg mit Toten und Verletzten und dem ganzen Scheiß und so. Das ist so, deswegen ist der 6. so ein bisschen so ein,
mochtest du den?
Transformationspart. Ich fand den okay. Also ist schon einer der besseren, aber ich fand's...
Doch Voldemort gar nicht zu sehen.
Nee. Es ist halt, ich fühle mich da so ein bisschen wie in so einem Infopart irgendwie. Also es ist so, ich brauchte den, um jetzt zu verstehen, wie alles weiter und ausgeht und so. Aber so, wie gesagt, zum Beispiel diese ganze Story um den Halbblutprinz. Wieso hieß denn Snape überhaupt Halbblutprinz? Wieso hat er sich denn so genannt?
Das ist mir sowas, da habe ich so 100.000% das Gefühl, dass das in den Büchern bestimmt erklärt wird.
Bestimmt, aber es ist halt, im Film wird das so weggeschludert. Mhm. Da denke ich dann irgendwie so, okay, also.
Nennt man, ist Halbblut nicht die politisch korrekte Beschreibung für Schlammblüte?
Wahrscheinlich. Hm. Aber Halbblutprinz, also es ist irgendwie, ich fand es irgendwie weird und.
Du hast dich, glaube ich, schon auch der Wrestling Cowboy genannt.
Also ich fand es auch weird, wie es erzählt war. Klar, ich war ja auch der Wrestling Cowboy, aber. ich fand's,
In der Bibi.
Ich fand es auch komisch, wie es erklärt war. Also so, wie gesagt, dass es am Ende dann noch so schnell. Ach fuck, das müssen wir auch noch erzählen. Mhm. Dann irgendwie in einem Satz, ich war der Halbblutprinz. Und dann, okay, jetzt geht's weiter mit der Story. Das war schon so leicht, also drehbuchmäßig ist der so ein bisschen lieblos. Mhm. Ist das so, was man immer so Infotext nennt?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder dieses Problem, weil das wahrscheinlich auch im Buch so wahnsinnig viele Infos waren, die jetzt hier so.
Ich habe übrigens diese Kabinett-Story auch ewig nicht kapiert. Wieso rennt Draco immer zu diesem Schrank? Wieso ist da der Apfel plötzlich abgebissen, der Vogel tot? Ich kapiere es. Also das habe ich 2, 3 Anläufe gebraucht, auch mit deiner Erklärung, um das überhaupt mal so richtig zu kapieren. Auch.
Interessanterweise haben da ja Sophie Passmann und auch Uke gesagt, dass das im Film, oder nee, ich glaube Aurel hat das auch, oder Aurel, wie man ja im Schwaben sagt, hat es auch erklärt, dass das im Film viel besser ist als im Buch.
Ja.
Weil wir es im Film parallel gezeigt kriegen und im Buch wird es alles erst am Ende erzählt, was Draco die ganze Zeit da gemacht hat.
Ja, wenn ich es aus dem Buch schon wüsste und dann im Film sehen würde, würde ich es wahrscheinlich auch denken. Aber wenn ich es ohne zu wissen im Film sehe, denke ich, was soll der scheiß Schrank?
In ihrer Gänze habe ich das Gefühl, checke ich die Filme jetzt auch erst und noch nicht mal, werdet ihr uns in der Eulenpost wieder beweisen, auch hier noch nicht ganz. Aber habe ich das Gefühl, checke ich die jetzt auch erst beim 3., 4. Mal sehen und auch dieses Sehen mit Mitschreiben, also dieses, dass man so wirklich auf alles achtet, weil die sind so voll, die Filme.
Ja.
Das ist echt krass.
Ja.
Mit diesen Worten,
liebe Leute, heute es ist Weihnachten.
Heute ist Heiligabend.
Yay.
Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke gepackt.
Hoffe ich auch.
Und freut euch schon und verbringt gerade hier mit uns in den Ohren die Zeit bis zur Bescherung.
Ja.
Falls ihr nicht beschert oder gar nicht Weihnachten feiert, dann freut euch einfach darauf, dass 2 Tage frei sind in Deutschland.
3, also 2,5.
Ja, naja.
Dass einfach mal ein bisschen Ruhe ist.
Genau.
Ja.
Und dass es in Berlin Parkplätze gibt.
Und dass coole Sachen im Fernsehen laufen.
Ja, und dass es in den Supermärkten leckere Essensachen gibt.
An Heiligabend kommt, haben wir gestern in der Vorschau gesehen, an Heiligabend kommt auf RTL 2 ab 20.15 Uhr alle 3 Rambo-Teile hintereinander.
Falls also jemand da irgendwie richtig einmal durchhängen will.
Genau.
Also Leute, schreibt uns, was wir alles falsch gesagt haben. Schreibt uns die Antworten auf unsere Fragen, die wir nicht verstanden haben.
Ja, sehr gerne.
Wenn ihr Lust habt.
Hashtag Eulenpost6.
Hashtag Eulenpost6, genau. Und wir versuchen eine Eulenpost zwischen Weihnachten und Neujahr, sollten wir aber eigentlich einen schaffen.
Ja.
Also wenn es dir wieder besser geht.
Ja.
Und dann machen wir bestimmt nochmal eine letzte dann nach dem letzten Teil.
Wahrscheinlich, genau.
Mal gucken. Ja. Das kriegen wir schon hin.
Wir wünschen euch ein ganz tolles Fest, egal wie, wo und mit wem. Genießt die Zeit, genießt die Tage und wir hören uns hier.
Und bevor die Feiertage vorbei sind, hören wir uns schon wieder.
Genau. Und dann geht's ins große Finale.
Ja.
Bis dann. Macht's gut.
Und bevor wir uns komplett verabschieden, ja, sagen wir euch noch ganz kurz, wo man uns erreichen kann.
Ah ja. Auf Twitter erreicht ihr uns unter?
Wimaf war weg.
Weil Wimaf nämlich weg war. Achso, das müsste ich eigentlich so sagen, ne?
Das ist, aber wir können es ja auch mal andersrum machen. Ja,
absolut.
Und per E-Mail erreicht ihr uns unter?
Wimaf@poolartists.de.
Ja, ich sage das immer so deutlich, weil sich am Anfang bei mir beschwert wurde, dass man das nicht versteht.
Zu Recht. Ja, zu Recht.
Okay, Nils.
Okay, Matthias.
Da muss ich vielleicht das ein oder andere Geschenk wieder auspacken.
Nein.
Nein, du kriegst alle Geschenke.
Oh, du auch, kriegst auch alle Geschenke.
So, ihr Lieben. Dann.
Habt schöne Weihnachten, wir haben euch lieb.
Bis übermorgen.
Bis dann.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff? Wie Maff?